Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Für mich persönlich gab es keine andere Wahl, außer mich auch irgendwie einzusetzen, als ich realisiert habe, wie Menschen benachteiligt werden in unserer Gesellschaft und was es da so gibt. Also jetzt auch, es gibt ja auch das Transsexuellengesetz nach wie vor, was jetzt wieder bestätigt wurde im Bundestag vor ein paar Monaten. Und all solche Geschichten, da gab es für mich persönlich keine andere Wahl, außer den Mund aufzumachen. Wenn andere Menschen dafür nicht die Kraft haben oder nicht die Muße haben oder ihr Leben anders leben als ich, dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Mhm. Ich glaube, dass man am Ende des Tages, du meinst gerade, ohne jetzt jemandem die Pistole auf die Brust zu setzen, ich glaube, dass man, wenn überhaupt, allen die Pistole auf die Brust setzen sollte und sagen sollte, und warum hilfst du nicht? Warum bist du kein Ally? Warum? Also so, ich glaube, entweder alle oder keiner.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Eine neue Folge ist am Start und ich habe heute einen Gast, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich beobachte sie oder verfolge sie schon länger auf Social Media, bei Instagram und so weiter und so fort. Sie ist Model, sie ist Aktivistin, sie ist mindestens eine der 5 schönsten Frauen Berlins, wenn nicht sogar der Welt. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt und sehr glücklich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Phoenix Kühnert.
Hi, es freut mich sehr, dass ich da bin.
Ja, sag mal, ist es, du, im Internet heißt ja Phoenix K, ich wusste nicht, ob das soll ich dich lieber als Phoenix K vorstellen? Oder?
Ja, also ich muss, ich versuche den Nachnamen abzulegen so ein bisschen. Mhm. Es hat mehrere Gründe. Ja. Der erste ist Kevin Kühnert, ja. Weil viele denken immer, dass ich mit dem irgendwie verwandt, verschwägert oder sonst was bin. Ja. Und das andere ist so ein bisschen allgemein, ich meine, guck dir eine Beyoncé an, eine Adele, eine Madonna. Die haben alle keinen Nachnamen. Warum brauche ich einen Nachnamen?
Na, absolut. Aber Billie Eilish hat einen Nachnamen.
Ja, die hat aber auch ein paar andere Probleme aktuell. Der Nachname ist wahrscheinlich der Ursprung des Problems, was sie gerade hat.
Es ist auch, man muss auch sagen, und ich will jetzt deiner Familie nicht zu nahe treten, aber Kühnert klingt auch in Verbindung mit Phoenix nicht so richtig rund, muss man sagen.
Ja, ist auch ich habe dann kurz überlegt, ob ich mir einen ganz neuen Nachnamen einfach andichte, mir einen ausdenke.
Hättest du da Auswahl gehabt schon?
Nicht so richtig gute Ideen bisher. Ja. Und ich glaube, jetzt ist halt der Zug auch irgendwie abgefahren, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, also, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird schwierig.
Ja, aber Phoenix K, also Phoenix ist ja auch cool, klingt ja auch cool, finde ich. Du bist Aktivistin für, wie will man das sagen, du bist Aktivistin für LGBTQ IA Plus Rechte, so.
Genau.
Dieses IA Plus, das vergesse ich manchmal, das gewöhne ich mir gerade an, daran zu denken. Erstmal, was ich sehr schön finde, du hast das in verschiedenen Interviews gesagt, und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du gesagt hast, du möchtest gerne, dass es Normalität wird, dass man sich mit Pronomen vorstellt, mit seinen bevorzugten Pronomen sozusagen. Mhm. Und deswegen, hallo, liebe Phoenix, mit welchen Pronomen darf ich dich ansprechen?
Mein Pronomen sind sie, ihr.
Okay. Ja. Also ihr in dem Falle quasi als, das verwirrt
als,
mich immer so.
Als diese, eine andere Form des Pronomens in einem anderen grammatikalischen Fall, wo ich dir nicht erklären kann, welcher das ist.
Naja, also quasi die höfliche weibliche Ansprache. Oder
nee,
der weibliche, aber
nee, das ist ja dann, ist ja irgendwas so mit Akkusativ und Daktiv und sowas, oder nicht?
Wir beide sind auch wirklich,
ich habe damals in der Schule, meine Mutter hat mich damals in der Schulzeit in Lateinunterricht freundlich darauf hingewiesen, dass ich das machen könnte, weil ich mein Deutsch war so schlecht, deswegen da bin ich vollkommen überfragt, aber weiter geht's. Also
okay,
sie,
ja,
auf jeden Fall.
Okay. Pronomen sie und ihr, wunderbar. Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, wir werden heute auch viel über Sprache sprechen, weil Sprache ja sozusagen Realität formt auf eine gewisse Art und Weise. Und du ja jemand bist, die sich sehr dafür einsetzt, dass man eben gendergerecht spricht und darauf achtet. Und gleichzeitig, was ich so cool finde, sagst, warum regt ihr euch eigentlich alle darüber so auf? Warum ist hier eigentlich so ein Riesentheater um so eine Sache, die für keinen irgendwie ein großer Act wäre?
Mhm. Ich habe mal ich weiß nicht mehr, wann es war, Zeit ist für mich auch schwierig, Aber auf jeden Fall habe ich einen Vortrag gehalten und da ging es dann auch um Gendern und ich habe irgendwie so, hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das sagte, bestimmt schon 7 Minuten gesprochen. Meine dann so, ich habe bis hierhin noch gar nicht gegendert, weil es wird oft irgendwie ein viel größeres Ding daraus gemacht, als es für mich gefühlt am Ende des Tages ist. Ja. Es gibt oft Umwege darum und irgendwie, man muss irgendwie, also ich persönlich habe das Empfinden, wenn ich offen darauf zugehe und mir darüber Gedanken mache, ist es zum einen gar nicht so kompliziert und auch nicht so krass einfach.
Das ist ja, ich meine, du bist Mitte 20, 25 bist du. Das ist natürlich auch eine Generationenfrage, glaube ich, ne? Weil das für dich, weil es für dich eine größere Selbstverständlichkeit ist, zu gendern, als jetzt für den 60-jährigen Hubert, der irgendwie bislang da nie mit in Berührung gekommen ist.
Durchaus, ja. Kann ich mir vorstellen, dass dem 60-jährigen Hubert das schwerer fällt als mir. Ja, kann ich mir vorstellen.
Was ich nicht kapiere, ist, wieso. Und ich weiß nicht, ob du es, ich meine, wirst dich wahrscheinlich auch darüber wundern, aber wieso die Leute so vehement dagegen kämpfen wollen, sich irgendwie eine Sprache anzugewöhnen, die eben versucht, so wenig diskriminierend wie möglich zu sein.
Ich glaube, weil diesen Menschen es an der Ability, an der Fähigkeit fehlt, sich hineinzuversetzen, beziehungsweise das auch gar nicht wollen, sondern diese Scheuklappen, mit denen diese Menschen meistens dann weiß, cis, hetero und irgendwie sehr privilegiert, die lassen irgendwie die Scheuklappen, habe ich manchmal das Gefühl, bewusst auf, um irgendwie selbst ein glücklicheres Leben zu führen. Weil wenn man sich nicht mit den Problemen anderer identifiziert und wenn man die nicht wahrnimmt und nicht wahrnehmen möchte, dann ist das eigene Leben ja plötzlich viel schöner und viel einfacher. Und ich glaube, dass da viel Ursprung diesen Problems liegt, dass Menschen einfach gar nicht verstehen wollen. Und deswegen ist auch mein Credo, was ich immer wieder rausbete, ist so dieses, beten war mir jetzt eigentlich fast ein bisschen zu religiös, aber man kann für Akzeptanz und Toleranz, möchte ich versuchen zu sorgen, durch Empathie. Weil ich glaube, das ist der einfachste Weg, damit Menschen sich eben dann doch mehr mit inklusiver Sprache auseinandersetzen, mit ihrem Verhalten und ihren Verhaltensweisen und diesen Strukturen und Mustern, in denen wir alle leben. Und deswegen erzähle ich eben meine Geschichte so offen und rede da einfach drüber. Wobei ich werde oft darauf angesprochen, warum ich überhaupt so offen meine Geschichte erzähle. Und ich denke mir ganz oft, wir sind doch einfach alles erwachsene Menschen. Also die meisten von uns, die solche Themen diskutieren, auf jeden Fall. Ich finde das jetzt alles nicht, also Dinge, die ich jetzt von mir preisgebe, finde ich jetzt nicht so krass privat, dass man darüber nicht verallgemeinert sprechen könnte. Ja. Also ob ich jetzt Hormone nehme oder nicht, ich finde, das ist jetzt nicht so, kann man ja darüber sprechen, ist ja kein Teufelswerk. Ja. Also.
Ich finde es auch interessant, oftmals ist ja quasi dieser Vorwurf oder dieser Vorwurf, wenn Leute sagen, wieso breitest du das alles aus, wieso erzählst du so viel von dir, ist ja nur ein Versuch, jemanden, neudeutsch würde man sagen, zu silencen. Also es ist so ein bisschen so der Versuch, jemanden dazu zu bringen, einfach nicht mehr von sich zu erzählen oder solche Dinge öffentlich zu machen, weil sie es nicht hören wollen. Weil sie vielleicht auch Angst haben, sich mit sich selber auseinandersetzen zu müssen.
Ja, und bei diesen ganzen Isms finde ich, also ich persönlich habe, ich kenne mich jetzt auch nicht mit jedem Einzelnen aus, aber ich habe neulich gelesen, was Whataboutism ist. Und da dachte ich, weil das, was du gerade sagtest, das spielt da auch oft mit rein. Ja, aber was ist denn eigentlich mit den und denen? Und was ist denn mit der Person? Da geht es doch so und so. Ja, und das, weil halt individuelle Erfahrung nicht für Gesellschaft sprechen kann, nicht für, also ich habe zum Beispiel einen Mann, einen weißen Cis-Mann in meinem Leben, der ständig immer wieder sagt, nicht alle Männer. Ich denke mir so, darum geht es nicht. Ja. So, ich habe ihm dann, neulich habe ich irgendwie so ein Video online gesehen und habe ihm das direkt weitergeleitet. Da erzählte dann eine Person davon, dass wenn ich einen Bienenstock sehe und die mich verfolgen, dann renne ich weg, weil ich davon ausgehe, dass die mich stechen. Aber ja auch nicht alle von denen. Aber trotzdem renne ich ja weg, weil ich denke, sie werden mich stechen.
Ja. Für mich ist ein wahnsinniges Faszinosum, sind so Videos von so Imkern, die da so reingreifen in so einen Bienenstock und dann einfach die ganze, also aber auch ungeschützt, einfach die Arme voller Bienen haben, aber auch nie gestochen werden. Das finde ich extrem erstaunlich.
Ich finde das sehr faszinierend. Ja, ich bin auch, also mein Algorithmus weiß auch schon, dass ich, dass ich für Bienen sehr empfänglich bin.
Ja, zuletzt war so eine Frau, da haben sie auch alle so aufgeregt. Die hat dann so gezeigt, wie man irgendwie, da war glaube ich so ein wilder Bienenstock und sie hat den dann in so einen richtigen Bienenstock ein.
Ja, es gibt irgendwie so eine Frau, die aus Amerika, die Bienen dann umsiedelt,
genau.
Oder so.
Ja, genau.
Ich habe aber auch schon wieder, alle machen sie Schwachsinn da draußen. über die habe ich auch schon gelesen, irgendwie, dass sie trägt die falsche Kleidung, das ist alles mehr Show als echt. Ja. Und,
genau, das habe ich auch gelesen. So dieses, das ist aber keine Imkerkleidung. Ja. Okay, get on.
Ja. Ja.
Ja, aber die, also, was ich da so gut fand, war, die hat dann irgendwie in so einem Video mal gesagt, irgendwie so, ja, und für solche Fälle habe ich immer eine Königin dabei. Und dann hat die so ein kleines Döschen mit so einer Bienenkönigin. Und dann ist einfach dieser ganze Stock folgt dann sofort dieser Bienenkönigin. Das fand ich absolut.
Verstehen die Bienen dann sofort, dass das jetzt eine Königin ist?
Ja, die hat die dann so in die Mitte gesetzt und dann schnüffeln die alle an der oder tanzen einmal um die und dann akzeptieren die sofort als Königin.
Ist eine, aber was ist denn an der Bienenkönigin anders als an einer normalen Biene? Wie also zeichnet sie sich aus?
Ja, die sind ja so ein bisschen größer und die haben irgendwie anscheinend andere Schwingungen oder so, wo dann die anderen Bienen voll drauf, also die anderen Bienen sind dann nur so Arbeiterbienen. Guck mal, Wenzel ist sehr unruhig. Ich glaube, Wenzel weiß es.
Ich bin ganz unruhig, weil ich neulich so ein Doku gesehen habe. Ich dachte, vielleicht kann ich ein bisschen Halbwissen einstreuen.
Ja.
Diese normalen Bienen, die werden mit diesem Gelée Royal gefüttert. Und dadurch werden die zu Königinnen. Also ich glaube, die sind am Anfang auch eine normale Biene.
Das habe ich nämlich gedacht.
Die werden dann, die kriegen dann diesen Deluxe-Nektar die ganze Zeit. Und dadurch werden die zur Königin.
Woher wissen denn die anderen, dass eine Biene eine Königin ist?
Das fühlen die.
Ja. Glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Und der ganze.
Das ist so ein Königin-Vibe.
Ja, so wie ich den auch
absolut,
habe.
Absolut, so wie du den auch hast.
Im Bienenstock wäre ich die Königin. Ja. Mich würde jetzt sehr interessieren, ob es bei Bienen auch Transbienen gibt.
Ja, stimmt.
Weil die Arbeiter, die männlichen Bienen sind da ja auch nicht so wichtig. Ich habe da witzigerweise gestern gerade erst mit Freunden drüber geredet, über Bienen. Weil männliche Bienen, die Drohnen,
ja.
die im Winter werden die auch ganz, die, ich glaube, die sterben im Winter ja auch alle.
Ja.
Nur die Frauen können überleben.
Ja, aber vor allem, wenn es so ist, dass quasi alle Bienen gleich sind und nur durch Gelée Royale zur Königin werden, dann ist das ja...
Gelée Royale, jetzt auch sehr...
Neuer Honigladen in Mitte. dann ist das ja, dann wird ja quasi erst durch diese Fütterung das Geschlecht definiert.
Nee, ich glaube, dass zu einer Biene, zu einer Königin herangefüttert werden ja nur die weiblichen Bienen können. Was war das für eine Satzstruktur? Meine Mutter würde mich sofort wieder in Lateinunterricht schicken.
Man würde uns jetzt mittlerweile auch in den Biologieunterricht schicken, um uns mal ein bisschen Bienen zu erklären.
Also ich glaube, dass nur die weiblichen Bienen dann zur Königin herangefüttert werden können.
Ach so, verstehe. Mhm. Ich dachte jetzt, dass einfach alle Drohnen männlich werden.
Drohne ist aber nicht, also Drohnen sind nur männlich, ja,
ja.
Aber nicht alle Arbeiterbienen sind männlich.
Ja, nicht alle Arbeiterbienen sind Drohnen.
Genau.
Ja. aber die weiblichen Bienen, was machen die denn dann noch den ganzen Tag?
Ich möchte nur ganz kurz an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich das gerade sehr selbstbewusst rübergebracht habe, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon.
Die weiblichen Bienen müssen dann die Wabe sauber machen den Tag über, oder was? Ich check das gar nicht, wenn die können ja nicht alle, es können ja dann nicht alle weiblichen Bienen nur das Gelée Royale an
nein,
die
nein,
Königin.
Nein, das kriegen die auch nicht, sonst gäbe es ja jetzt viel zu viele Könige.
Ja, ja, nee, ich meine, dass die das füttern, oder?
Nee, die arbeiten auch ganz normal.
Aber wieso haben dann die Männer, die männlichen Bienen Drohne als Special-Titel?
Vielleicht haben die weiblichen Bienen auch einen Special-Namen, den wir nur nicht wissen.
Drohnen.
Vielleicht.
Komisch. Also, dass ich da, ich hätte nie gedacht, wie wenig ich über Bienen weiß, ist mir gerade aufgefallen.
Ja.
Ja.
Hätte ich von dir auch nicht gedacht, dass du so wenig über Bienen weißt.
Apropos, ganz kurz, die Nils-Bokelberg-Erfahrung ist ein Podcast, in dem wir immer wollen, dass es den Gästen so gut wie möglich geht. Mhm. Und wir fragen vorher nach Snackwünschen und Getränkewünschen. Du wolltest Nüsschen und Cremant. Mhm. Deswegen haben wir schön kühlen, ich hoffe, er ist kühl. Lass doch kühlen.
Er sieht kühl aus.
Er sieht kühl aus. Kühlen Cremant besorgt. Und also man muss auch wissen, es ist jetzt irgendwie, was haben wir jetzt, 1 Uhr mittags, beste Cremant-Zeit, muss man sagen.
Total. Ja, ich habe auch meine Managerin, schrieb mir das so und dann war ich so, kann ich nach Cremant fragen? Sie sagt, ja.
Natürlich, nach allem, unbedingt.
Dafür bin ich hier.
Und dann versuchen wir immer rauszufinden, wir sind so Vorbilder, Idole oder Wohlfühlorte, was auch immer. unserer Gäste und damit man es so angenehm wie möglich hat. Und bei dir war das sehr schwer. Ich finde das interessant, dass du sehr viel Privates ja von dir preisgibst und da jetzt und auch jetzt gar nicht da so einen riesen Deal draus machst und Sachen halt erzählst. Aber so ein paar Sachen sind ganz schwer über dich rauszufinden. Zum Beispiel sowas wie so, ja, was so für viele Leute in so Gesprächen Menschen definiert. Also so Musikgeschmack, Filme, Bücher.
Musikgeschmack habe ich gar nicht, wenn du meine engsten Vertrauten fragst.
Was ist denn kein Musikgeschmack? Aber du hörst doch auch Musik.
Ich höre sehr viel Musik. Ich höre den ganzen Tag Musik eigentlich. Und ich, also das, was die Menschen wissen, ist, dass ich zum Beispiel den ESC liebe. Und ich höre die Songs dann auch außer, also nicht nur in der Woche, in der ESC ist.
Ja.
Das wäre zum Beispiel mal eine Sache, die enge Freundinnen von mir beispielsweise ziemlich scheiße finden.
Wie fandst du den ESC dieses Jahr?
Gut. Gut, ich fand's gut. Ja, ich glaube, es waren viele gute Songs dabei. Ich glaube, dass auch viele Menschen, die das normalerweise nicht so gucken, eigentlich so doch die Songs großteils ganz. Weil dieser Wettbewerb an sich shiftet auch ja über die letzten Jahrzehnte immer mehr dahin, dass da doch wirklich ernstzunehmende Popsongs performt werden. Ja, und ich glaube, das war in diesem Jahr ganz gut.
Ich fand den eher. Dankeschön, Wenzel. Für den Cremant. Ich fand ihn auch ganz toll dieses Jahr. Ich bin ein riesen ESC-Fan. Ich liebe das, den zu gucken. Ich bin auch immer aufgeregt, wenn er kommt, irgendwie ein paar Tage vorher und so. Und ich fand den dieses Jahr so gut wie wirklich schon lange nicht mehr, also, weil das ganze Feld so gut war. Mhm. Weil man hat immer so einzelne gute Songs oder so, aber dieses Jahr war wirklich was so gut ausgesucht.
Ja, ich muss jetzt richtig Expertinnenwissen droppen, während wir hier
zum
Cheers.
Wohl, auf dich.
Und zwar, es gibt ja Halbfinale vor dem großen ESC-Finale, was dann alle kennen. Und das erste Halbfinale, also es wird, glaube ich, gelost, wer in welches Halbfinale kommt. Deutschland muss zum Glück nie ins Halbfinale, sonst würden wir wahrscheinlich das nie ins Finale schaffen.
Ja.
Und das erste Halbfinale dieses Jahr war sehr stark besetzt. Das heißt, da sind uns sogar fast noch ein, zwei gute Songs verloren gegangen, die auch
jetzt fast ein Glas Cremant verloren gehen.
Die uns im Finale auch noch, die da noch ganz schön gewesen wären.
Ich gucke ja nie Halbfinale, weil ich immer denke, so, ich will die Songs am Abend der Entscheidung zum ersten Mal hören. Und da irgendwie.
Ja, ich kenne die dann immer schon alle auswendig. Ja. Ich kenne auch schon das Bühnenbild. Und,
und die Show natürlich, das Wichtige ist auch immer die Performance.
Ja, und ich glaube, es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und aber der ESC an sich, auch für queere Menschen, ist der halt wirklich sehr bedeutsam, weil das halt eine Musiksendung ist. Ich meine, glaube die größte der Welt oder so.
Ja.
Oder so. klingt so lapidar. Aber für queere Menschen wurde da schon so früh eine Bühne geboten. Ich glaube, 1995 war zum ersten Mal eine Person auf der Bühne für Island damals, der offen homosexuell war. Und das war auch zu der Zeit noch was Besonderes.
Ja,
und im Jahr danach hat dann auch Dana International gewonnen.
Eine Transfrau.
Genau. Ich habe ja meine Kampagne gestartet, Hashtag Phoenix vor ESC 2022.
Ja. Aber willst du das wirklich machen, oder?
Ich würde das wirklich machen. Ja. Ich würde das wirklich machen. Ich habe mit der einen oder anderen Person da auch schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt gehört, dass es da wohl ziemlich harte Verträge gibt. Das muss ich mir dann nochmal ganz genau angucken.
Man muss dann natürlich den ganzen Zirkus mitmachen, klar.
Ja, aber also hätte ich schon richtig, richtig Lust drauf. Wäre ich voll dabei, sofort.
Nein, also das verstehe ich total. Das fände ich auch. Ich will da auch unbedingt mal hin. Ich war noch nie live beim ESC. Jetzt habe ich überlegt, ob ich nächstes Jahr nach Italien irgendwie es mal versuche zu schaffen. So, weil, aber ich finde es auch eine tolle Veranstaltung. Und ich fand, dieses Jahr war so. Dieses Jahr war fast nichts, was einem so richtig unangenehm war an Songs irgendwie.
Außer der Deutsche vielleicht.
Ja, der Deutsche war, aber
wirklich schwierig.
Und das fand ich übrigens sehr cool. Deutsche, habe ich auch schon vorher gesagt, Leute, was soll man denn damit gewinnen irgendwie, als ich das erstmal gehört habe, weil es wirklich so ist, wie sich so der 60-jährige Hubert queer sein vorstellt, so in etwa.
Aber es ist schon auch ein krasser Ohrwurm, ich habe es jetzt schon wieder im Kopf.
Ich bin es Gott sei Dank losgeworden, aber ich fand es sehr cool, wie Jendrik am nächsten Tag dann ein Video auf Insta und so gemacht hat, also der deutsche Teilnehmer, in dem er erklärt hat, so, ja, okay, sorry Leute, also, ich lerne jetzt erstmal, wie man Songs schreibt und so. Ich habe das alles gehört, was ihr gesagt habt und so, ist okay. Ich werde auch nie wieder besoffen Interviews geben. Ich habe viel gelernt und so, sorry nochmal. Das hat er sehr toll gemacht, finde ich, irgendwie so mit dieser Niederlage umzugehen.
Ja, ich finde ihn auch als Person, finde ich ihn sehr, sehr sympathisch. Auch in den Interviews war er sehr, sehr sympathisch. Ich habe nur das Gefühl, es gab so ein Memo irgendwie, was an alle Länder außer Deutschland rausging, dass wir ernst machen. Und dadurch ist Deutschland halt echt rausgefallen. und ich möchte Jendrik überhaupt nicht zu nahe treten, aber wir hatten ja für das Jahr, was ausgefallen ist, hatten wir ja auch einen Song.
Ja.
Und das war nicht schlecht.
Ja, aber es wäre auch nicht weit gekommen. Es war okay, weil es etwas moderner war. Ich glaube, ein Fehler, den viele machen beim ESC, das ist nämlich der Fehler zum Beispiel, den auch England dieses Jahr gemacht hat, weil die haben einen Song genommen, der ja durchaus in den Charts laufen könnte. Also es ist ein Lied, das könnte überall im Radio laufen. Das
klang für mich 1A nach britischen Charts.
Genau, absolut. So ein typischer House-Hit, wo man sich wundert, dass der 10 Wochen auf Platz 1 ist, so in etwa. Und der Fehler, den die gemacht haben, ist, dass die gedacht haben, wir schicken mal ein Lied hin, das so charttauglich ist. Also das so quasi Jugendliche von 15 bis 25 hören. Die gucken aber alle nicht ESC.
Nee, da kommt Hubert nämlich zurück.
Ja, genau, ja, genau.
Der stimmt
The Return
da
of Hubert.
Ja, der stimmt da nämlich ab. Das ist tatsächlich auch das Problem in deutschen Vorentscheiden schon teilweise gewesen, dass einfach die Menschen, die dort abstimmen, tendenziell sehr alt sind und dadurch eben, ich will jetzt auch schon wieder ganz viel gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Aber das macht es halt für Deutschland auch manchmal schwierig, wenn bei uns auch bei den Vorentscheids die Menschen so alt sind, die abstimmen. Ja. Und dann aber beim ESC sie dann auch nicht mehr ganz so alt sind, wie auch immer.
Na.
Und ja, aber ich meine, Dana International ist mit 1996 nach wie vor die letzte Transfrau, die da gewonnen hat. Also ich meine, es war wie für mich gemacht.
Absolut, das stimmt.
Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Nikki Tutorials, das dieses Jahr Nikki de Jager, weiß nicht, wie man es holländisch ausspricht, das moderiert hat.
Ja.
Weil sie für mich natürlich, sie ist auch Transfrau, sie ist YouTuberin. Und ja, das war toll, dass sie das gemacht hat.
Es war auch eine super Show. Ich fand es auch rundweg stark moderiert. Ich fand es sehr kurzweilig. Das Einzige, was ich wirklich an der diesjährigen Show bemängeln könnte, wenn ich was bemängeln wollte, war so die sozusagen die Halbzeitshow, also immer die Show-Acts, während die Leute voten.
Ja.
Das war schon mal besser, finde ich, in den letzten Jahren.
Ja, ich war in Defense-Mode, ja. Aber da hast du recht. Da komme ich zum ersten Halbfinale zurück. Da ist nämlich Davina Michelle aufgetreten, eine ganz tolle holländische Sängerin. Ich würde behaupten, eine der besten Popstimmen, die wir aktuell so haben.
Okay.
Also wie die singt, ohne sich überhaupt nicht anzustrengen, so wirkt es. Und die ist halt im ersten Halbfinale, da wird ja auch gevotet und dann ist sie da aufgetreten als Voting-Show quasi.
Ja.
Und das hätten sie im Finale machen sollen. Weil die ist wirklich richtig gut.
Na.
Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz Werbung machen für einen Song von den Gewinnern von Måneskin.
Ja.
Und zwar ist nämlich I Wanna Be Your Slave. Das ist ein alter Song von denen. Meiner Meinung nach viel besser als der Song, mit dem sie gewonnen haben.
Der ist aber auch auf dem aktuellen Album drauf.
Und vor allem auch in den Charts gerade überall.
Naja, weil letzte Woche war ich im Schwutz hier in Berlin. Da sind die nämlich aufgetreten für so einen Showcase bei TikTok. Und ich durfte die anmoderieren.
Warum hast du mich nicht eingeladen?
Eigentlich hätte ich sie noch interviewen sollen und habe mich mega gefreut. Dann war ich aber vor Ort und dann wurde das Interview abgesagt, weil sie keinen Bock hatten oder so. Deswegen habe ich sie leider nur aus der Ferne. Also ich war ihnen näher als jeder andere da, aber ich konnte ihnen nicht Hallo sagen oder ein Foto machen oder so. Ich konnte sie nur ansagen.
Wenigstens etwas.
Ja,
wenigstens etwas. Ich habe sie nur auf TikTok gesehen.
Aber sie sind wirklich, das finde ich auch interessant, dass die gewonnen haben. Das ist ja eine super Band, aber es ist schon extrem, eigentlich ist es extrem oller Sound, den die machen. Eigentlich ist das so 90s Crossover Grunge Rock irgendwie.
Ja, aber ich mag, was die machen.
Ja.
Ich mag, was die machen.
Ich will sie auch nicht angreifen. Also.
Ich finde die auch alle einfach per se sehr attraktiv.
Ja. Wow,
ich würde
Wahnsinn.
Auch mit den einen gleichzeitig
Frech.
Nacheinander, ist mir vollkommen egal.
Das würde wirklich jeder von uns.
Ja, also die finde ich gut. Ja.
Wobei, wir sind ein bisschen zu jung. Ich finde, wir sind sehr, sehr jung.
Ja, aber ich glaube, die sind fast alle nach 2000 geboren.
Nee, die sind alle so um die 20.
Ja, ich glaube, es ist auch selbst mir zu jung. aber das, was ich rausgefunden habe, ist, dass der Leadsänger
Damiano,
der hat einen Bruder und der sieht fast genauso aus. Ja.
Und was macht der Bruder? Mit irgendeiner Autowerkstatt in
keine Ahnung.
Im Vorort von Rom.
Keine Ahnung, aber ich habe bei Instagram schon mal so ein paar Bilder geliked.
Ja.
Das ist so schon mal so vorzufühlen.
So strategisches Liken.
Genau, genau. Schon mal so zu gucken. Kommt da was zurück?
Ja.
Kam nichts zurück.
Na, toll.
Ja.
Stronzo.
Ja, sein Problem.
Also. absolut. Die Italiener, da kam er wirklich. Aber also, ich fand es auch super, dass sie gewonnen haben. Ich habe mich sehr gefreut. Also mein Favorit, wer war denn Favorit dieses Jahr?
Ich glaube, All Over Malta fand ich wirklich gut, fand ich sehr cute, wobei, wenn ich so richtig ehrlich bin und so jeglichen Charme von mir lasse, dann ist es, glaube ich, sowas wie Ukraine.
Ja, die Ukraine war geil.
Also die waren, glaube ich, im Televoting, glaube ich, auch auf Platz 2.
Das also war diese dann, Frau, die so...
Ja, und so Elektrobeats, die immer schneller wurden und ihr Gesang, der immer schneller und lauter wurde. Und so absurd einfach. Die hatten so Ringlichter, die sie so als Heiligenschein gehalten haben. Und ich dachte so, ja, kann ich relaten.
Ja, das war ein toll weirder Beitrag. Auch dann haben die Tänzer nachher auch mit diesen Ringlichtern so, als wären sie so auf Mars, so Sand rieseln lassen und so. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
Aber was war dein Favorit?
Mein Favorit waren The Roop. Waren die aus Litauen oder so? Dieses
Belgien.
Nee, nicht Belgien.
Nee, das war Hoover irgendwas, entschuldige bitte.
Nee, die sind, glaube ich, Litauen.
Ah, genau, gelb angezogen.
Genau, die gelb angezogen.
Disco-Take irgendwie. Genau.
Alone in the Disco. Die fand ich super. Ich fand, der Sänger hat einfach so eine geile Präsenz gehabt. Die hat mich mitgerissen und ich fand auch die Tanzperformance geil, weil da so geile Tanzmoves drin waren, so mit der Hand hinterm Kopf und so. Ja. Das fand ich sehr, sehr witzig.
Die waren auch sehr hoch gehandelt, sind dann so ein bisschen untergegangen irgendwie.
Ja, die sind tatsächlich ein bisschen, da waren die anderen dann, es war dann irgendwie, die waren ja auch im Jahr davor schon, also sind ja welche Wiederkehrer.
Ja, Deutschland hat das auch ein bisschen gemein gemacht eigentlich, ne? Ja. Also weil es gibt einige Länder, die die gleichen KünstlerInnen wieder hingeschickt haben, Deutschland nicht. Der deutsche Künstler, der letztes Jahr fahren hätte sollen, weiß nicht, was der jetzt heute macht.
Musste dieses Jahr seine Bomberjacke im Schrank lassen.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich finde die gleichen wiedergeschickt haben, ich finde das irgendwie cool von denen. Und ganz traurig ist auch Australien, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du hast eben schon von TikTok geredet. Jetzt habe ich leider ihren Namen vergessen, aber die durfte aufgrund der Covid-Situation nicht anreisen. Ja. Und der australische Beitrag wurde nur als Video-Performance quasi gezeigt. Und die sind dann im Halbfinale auch, zum ersten Mal ist Australien im Halbfinale ausgeschieden. Und der Song an sich, super Styling, mega, wirklich war... im Vorfeld eins meiner absoluten Favorite-Beiträge. Ja. Und die hat hinterher dann auch ganz bitterlich geweint, weil das für sie halt dann so traurig war, dass sie eben nicht vor Ort sein konnte. Und ich bin der festen Überzeugung, wäre sie vor Ort gewesen, wäre sie auch mindestens mal ins Finale gekommen. Ja, vielleicht schicken sie die ja dann auch nochmal.
Ich fand, was ich enttäuschend fand, war der Beitrag von Island. Weil weil alle fanden die so lustig, so die Nerdband sozusagen und so, aber die haben, finde ich, zu sehr den gleichen Song nochmal aufgewärmt.
Ja, weil sie letztes Jahr mit dem gewonnen hätten, ne?
Naja, absolut.
Hätte es stattgefunden, hätte Island gewonnen.
Genau.
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Glaube ich auch, aber deswegen dann so versuchen, so einen Song zu komponieren, der so ähnlich klingt, das war fand ich irgendwie fake.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das, was ich daran aber wirklich irgendwie auch cute fand, war irgendwie so, dass die eine von denen ist irgendwie im siebten Monat gerade schwanger und die sind alle da so happy in love und so.
Ja, das stimmt,
von so Romantik lasse ich mich immer mitreißen.
Ja, hat sie nicht, glaube ich, sogar während dem Auftritt so eine Panfahne noch gehisst oder irgendwie sowas. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, irgendwie sowas war da. Aber sympathisch sind die auf jeden Fall. Ich habe mich nur über das Lied geärgert. Da bin ich leider sehr gnadenlos, wenn es dann um Musik geht. Da kann ich nicht aus meiner Haut raus. Aber ja, toller Wettbewerb. Ich mochte auch den Film übrigens. Hast du den auf Netflix mal gesehen?
Ja.
Oh, aber gefällt dir nicht so.
War so ein bisschen meh.
Aber naja, aber ich finde zum Beispiel die zentrale Ballade dann in dem Film, die war super, als sie die performt haben. Und Ja, Ding Dong ist natürlich sehr lustig.
Meh.
Na, okay.
Ich finde es sehr schade, dass Großbritannien nicht von RuPaul's Drag Race UK die haben nämlich in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob du dich da auch im Ansatz so auskennst wie beim ESC, es gibt ja RuPaul's Drag Race, also eine Drag Competition, und die gab es jetzt in der zweiten Staffel auch wieder, also die zweite Staffel von der UK-Version.
Okay.
Und die haben RuRuVision als Challenge gehabt, weil natürlich hier in Europa ESC und so, und dann mussten die Queens in so einer Gruppe einen Song performen, den sie selbst, wo sie selbst die Lyrics zugeschrieben haben. Ja. Und das war halt so ein gespieltes ESC.
Ja.
Und das war so gut. Ja. Aber das war dann, glaube ich, alles schon zeitlich zu spät. Das lief irgendwann im Frühjahr. Und da gab es noch irgendwie so den Hashtag, dass man das irgendwie wirklich... machen soll. die haben dann noch versucht, aber das war dann schon... Da hatten sie schon ihren tollen Künstler gefunden, der den Chartsong performt hat und 0 Punkte bekommen hat.
Der sich dann zwischen die zwei großen Trompeten gestellt hat.
Aber das Styling war auch wirklich schwierig. Also ich bin da wirklich, alle sollen anziehen, was sie wollen, wirklich, solange sie sich wohlfühlen, aber das Styling war wirklich
Man hat so ein bisschen
schwierig.
Mit ihm gelitten, das sah sehr heiß aus.
Von vorne bis hinten war sehr viel Leid.
Sehr viel Leid im englischen Beitrag. Ja. Das stimmt. Mensch, ESC ist ein super Thema. Da kann ich wirklich Jahrhunderte drüber reden. Ich fand übrigens Peter Urban macht das auch immer noch gut, finde ich, der deutsche Kommentator.
Mm.
Ich bin in den letzten Jahren ein bisschen unzufriedener mit ihm geworden.
Er ist mir ein bisschen zu sexistisch. Wenn eine Frau ein verrücktes Outfit trägt, ja, macht er sich immer darüber lustig. Wenn ein Mann ein verrücktes Outfit trägt, macht er sich nicht darüber lustig.
Wirklich?
Das ist meine Erfahrung von diesem Jahr beim Zuschauen. Also ich finde, man kann ja auch das Ganze mit ein bisschen Spaß sich angucken und man kann auch mal darüber sprechen, dass beispielsweise die, ich weiß gar nicht mehr, wo sie herkam, aber die eine sah aus, als wäre sie Martina Hill, die Heidi Klum, nee, die Helene Fischer spielt eigentlich. Und darüber kann man ja auch mal lachen, vollkommen fein. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch nur gefühlt, keine faktenbasierte Statistik darüber erstellt, aber dass er schon eher Frauen so ein bisschen mehr belächelt, als er das mit den Herren der Schöpfung tut. Und das finde ich blöd.
Ja, das ist auch blöd. Das stimmt. Ich fand, was ich bei ihm so blöd finde in den letzten Jahren, das ist und für mich gefühlt in den letzten Jahren viel schlimmer geworden, ist, dass er die deutschen Beiträge, die halt alle immer so abkacken, und weil sie halt auch nie gut sind, dass er dann so bei der Wertung dann so sagt, das ist jetzt aber wirklich nicht fair. Und dann muss man aber sagen, so zum Beispiel so bei Escada hat er dann gesagt nein, also das hat sie nicht verdient. Und wo ich dann sage da kann man, ich verstehe schon, dass er sozusagen parteiisch sein muss als deutscher Kommentator, aber da kann man auch, das kann man auch anders sein, als jetzt bei einem offensichtlichen Song, der wirklich gar nichts verdient hat, da zu sagen das hat sie nicht verdient.
Aber dann wäre das, ich verstehe deinen Gedanken, aber ich glaube, er muss das machen.
Ich habe mal, mein großes Erlebnis, wo ich Peter Urban das erste Mal sozusagen gecheckt habe und das erste Mal den so wahrgenommen habe, war beim Grand Prix 94. Da habe ich den geguckt, damals war ich in einem Hotelzimmer, weil ich irgendwo, ich glaube hier in Berlin irgendwas moderiert habe, da habe ich noch in Köln gewohnt. Und dann habe ich hier so eine komische Veranstaltung auf dem Flugplatz moderiert. Das war ja auch noch, da war ich gerade irgendwie ein, zwei Jahre bei Viva. Oder das war, glaube ich, 95. Und dann bin ich allein ins Hotel zurück. Das Hotel war mitten in der Pampa, also man konnte auch nichts mehr machen und so. Und dann habe ich so ein bisschen gesappt und dann lief Grand Prix. Habe ich gesagt, komm, guckst das jetzt und so. Weil da zu der Zeit hat mich das nicht so sehr interessiert. Und das war das eine Jahr, in dem Deutschland nicht qualifiziert wurde, weil der deutsche Beitrag so schlecht war. Der deutsche Beitrag war Der blaue Planet von Leon. Und das musst du dir mal auf YouTube angucken. Das ist auch wirklich eines der miesesten Lieder, die jemals gemacht wurde. Es ist wirklich sagenhaft schlecht.
Okay.
Und es war so schlecht, dass dann sogar die internationale Jury damals sagen musste, also Deutschland, sorry, das können wir wirklich, das geht nicht.
Schade, dass heute alles das mit Geld geregelt wird und die internationale Jury nicht mal sagen kann, Deutschland, das ist zu schlecht.
Das stimmt. Seitdem haben sie wahrscheinlich auch danach dann eingeführt.
Dass Deutschland sich reinkaufen kann.
Genau,
einfach.
Dass Deutschland quasi immer dabei ist. Und dann hat Peter Urban bei dieser Übertragung, war ihm dann alles egal. Weil er sozusagen, er musste ja nicht für Deutschland sprechen, weil Deutschland eh nicht drin war. Und dann hat der die ganze Zeit vom Leder gesessen, hat sich auch über den deutschen Beitrag lustig gemacht und so. Und es war so witzig, dass ich wirklich tränenlachend vorm Fernseher saß und diesen Grand Prix damals geguckt habe. Deswegen ist er mir dann so aufgefallen oder habe ich ihn so wahrgenommen als Stimme und habe den dann immer sehr gefeiert. Aber wie gesagt, ich finde so die letzten Jahre.
Ich glaube, ich kann das Problem analysieren.
Ja.
Und zwar genau das, was du sagst, das sind ja so die Anfänge, auch als ich dann den Grand Prix mitbekommen habe, dass es doch eine sehr große Spaßveranstaltung war und auch Peter Urban sich als Moderator da irgendwie viel drüber lustig gemacht hat und dass das lustig war, man hat viel gelacht, wenn man das geguckt hat. Und wie ich eben aber schon angedeutet habe, hat sich der ESC in den letzten Jahren aber immer mehr zu einer ernsthaften Musikveranstaltung entwickelt und er kommt da teilweise nicht so ganz mit, habe ich das Gefühl. Für ihn ist das immer noch so ein bisschen mehr diese Spaßveranstaltung.
Naja, das kann natürlich sein.
Aber auch reine Mutmaßung.
Sie ist ja ein bisschen Spaß, ist es ja auch noch.
Ja, auf jeden Fall soll es auch sein. Auf jeden Fall.
Aber das ist schon, ich finde es schon cool, dass es ein Wettbewerb über Musik, also eine Olympiade für Musik gibt. Das ist irgendwie für Popmusik. Das ist irgendwie cool, finde ich.
Ja.
Phoenix. So, jetzt kommen wir mal zu dir. Wir müssen jetzt endlich wissen, wer denn die Person ist, die uns nächstes Jahr beim ESC vertritt.
Ja.
Da müssen wir jetzt mal ein bisschen, da müssen wir natürlich mehr über dich erfahren. Du bist in Lübeck geboren.
Exakt.
Und auch aufgewachsen. Also
exakt.
Du hast quasi die einzelnen Stationen, die Stationen deines Lebens waren Lübeck und Berlin sozusagen. Bist du
korrekt.
Dann, nach der Schule nach Berlin gezogen.
Korrekt.
Du hast gesagt, dass du schon früh in der Schule geoutet warst.
Ja.
Ist das, kannst du das irgendwie?
Also, ich dachte ja damals, dass ich ein schwuler Mann wäre.
Ja.
Und als das habe ich mich irgendwie tendenziell früh geoutet.
Ja.
Weil das für mich aber auch so, ich habe in mir so ein bisschen die Vermutung, dass mir dieses Outing auch so egal war, weil ich in mir eigentlich schon wusste, dass es eigentlich auch Quatsch ist.
Na, verstehe.
Und dadurch war es halt nicht so, gar nicht so ernst. Weder für mich noch für alle um mich herum, weil es war halt so,
Keine Meinst du, dass alle um dich herum das auch geahnt haben, gespürt
also ich
haben?
Tatsächlich wurde ich, habe ich mit einem Bekannten vor kurzem darüber gesprochen, er ist ein schwuler Cis-Mann, wir haben darüber gesprochen, ob wir lieber nicht queer wären, ob wir lieber nicht Teil der Community wären. Und dann haben wir so beide drüber nachgedacht und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen würde, aber mir ist in dem Moment wieder eingefallen, was ich über Jahre, Jahrzehnte verdrängt habe, dass ich als Kind schon zu meinen Freundinnen meinte, natürlich damals noch mit ganz anderem Gehirn, dass mein Leben einfacher wäre, wäre ich als Frau geboren. Also als Mädchen damals habe ich es natürlich formuliert. Mhm. Und ich habe damals halt nicht verstanden, dass man auch als Mädchen geboren werden kann und trotzdem einen anderen Körper hat als die anderen Mädchen. Aber dementsprechend ist es, für mich ist es tatsächlich sehr oft so, dass ich retrospektiv viel mehr Situationen, Aussagen von mir selbst mir wieder in den Kopf schießen, die eigentlich schon ganz klar in diese Trans-Richtung gingen, aber was ich halt nicht wahrhaben wollte. Mhm. Oder auch nicht verstanden habe. Keine Ahnung, will ich mir jetzt selbst auch als Kind und Teenager da nichts unterstellen. Also ja. Das ist ja auch okay. Ja. Genau, aber das war das, also dass ich irgendwie damals meinte, dass ich schwul bin, das habe ich dann relativ schnell, ja, also die Gesellschaft, das sind jetzt nicht Worte, die ich so heute verwenden wollen würde, aber damals hätte man jetzt in der Gesellschaft gesagt, ja, es ist ja auch offensichtlich so ungefähr. Mhm. Heute würde ich natürlich dafür einstehen, dass man Homosexualität einem Menschen per se erstmal natürlich nicht ansehen kann. Ja. Ja, aber ich habe mich damals auffällig gekleidet, ich war sehr, sehr provokant immer und ja, das war so mein Ding.
Du hast doch mal erzählt, dass man dich als Kind immer so ein bisschen so fast sorgenvoll angeguckt hat, irgendwie, das was du nie so richtig zu deuten wusstest irgendwie, aber dass man dir dann auch, dass du quasi als kleines Kind dann auch mal irgendwie mit Puppen gespielt hast, aber auch mit deinem Bruder Fußball gespielt hast, das war ja. Völlig Wurst und dann irgendwann, wenn du älter wurdest, hat man dir die Puppen irgendwie nur noch so heimlich geschenkt und so.
Genau, und das war dann so der Beginn, wo ich halt dann, das ist aber, jetzt sprechen wir nochmal quasi auf dem Zeitstrahl vor dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, okay. Also als ich noch jünger war,
ja.
Also so wirklich vor pubertär, wirklich jung.
Ja.
Aber das waren so die Anfänge, wo ich verstanden habe, dass mit mir etwas in Anführungsstrichen anders ist als mit den anderen Kindern. Und wenn wir dann quasi auf dem Zeitstrahl weitergehen, bin ich dann aufs Gymnasium gekommen und habe dann nochmal so kurz für ein, zwei Jahre versucht, mich so in diese typischen Jungs-Dinge mit einzugliedern. Und das hat dann ist mehr oder weniger gescheitert. Ja, und dann,
ja, aber was, genau. Aber was bedeutet das denn, sich in so typische Jungs-Sachen einzugliedern? Also, weil ich verstehe es zum Teil, weil mir ging es ähnlich in der Schulzeit, dass ich ganz viele Sachen, die so als typisch Jungs-Gedöns benannt wurden oder bezeichnet wurden, sind mir auch völlig am Arsch vorbeigegangen. Also wirklich, ich konnte da auch gar nichts mit anfangen. Auch so dieses Mackergehabe und auch so diese Jungs-Spielchen, die
irgendwie. Ich konnte immer nie einschlagen, wenn so Jungs zu mir kamen und so einschlagen ja. wollten. Das konnte ich nie. Nie. aber es gab einen jungen Mann, finde ich, ist ein sehr netter junger Mann, der damit so cool umgegangen ist. Und ich wünsche mir, dass es mehr hetero-weiße Cis-Männer gibt oder Jungs gibt, die so handeln. Es war dann so, als wir dann auch so in Clubs gegangen sind und dann stand er mal wieder vor mir auf der Tanzfläche und so aus Reflex wollte er irgendwie so mit mir einschlagen. Ich gucke ihn so an und war so, du, ich weiß gar nicht, wie das geht.
Ja.
Es endete dann oft so, dass ich Leuten die Hand gegeben habe, weil ich so, keine Ahnung, wie das geht.
Leicht awkward.
Ja, und dann er damals hat mich an der Hand genommen und mich im Kreis gedreht, so wie eine Tänzerin oder wie auch immer und mich dann in den Arm genommen und dann war ich so,
ja.
Du hast was verstanden.
Das ist
auf jeden
ein cooles
Fall.
Einschlagen.
Ja. Ja. Damit habe ich, und seitdem möchte ich immer so begrüßt werden.
Ja, sehr gut, das kann ich gut verstehen. Aber das ist dann so, ist das nicht, wahrscheinlich klingt es für Menschen, die das nicht erlebt haben, die stellen sich das wahrscheinlich immer super dramatisch vor, dass dann so, dass du so mit Tränen am Zaun stehst und so den Jungs beim Fußballspielen zuguckst und denkst, ach, warum interessiert mich das nicht und so und ach, mein
nee,
Leben ist die Hölle.
Ich stand eher da und hab mir die Waden angeguckt. aber also, nee, ich glaube, dass das sind so Dinge, die ich als Person, ich will das überhaupt nicht verallgemeinern, ganz viel mit mir selbst ausgemacht habe. Also auch, dass mein Umfeld da gar nicht so viel von mitbekommen hat, würde ich behaupten. Das sind Dinge, die in mir passiert sind, Dinge, die ich auch damals gar nicht benennen konnte, als das, was sie damals waren. Und ich habe im Garten mit meinem Bruder und Freunden Fußball gespielt und ich hatte auch Spaß dabei. Also
ja.
Das will ich gar nicht anders sagen.
Bist du denn in einem, also du hast ja eine Schwester und einen Bruder, deine Schwester sieht man auch manchmal irgendwie bei dir auf dem Instagram.
Mein Bruder ist zu hässlich. Nein, ist Spaß. So? Nein, um Gottes Willen.
Interessiert
ihn
einfach
nicht. Der sieht genauso aus wie wir.
Ja, okay. Ja, ihr seht euch auch sehr ähnlich tatsächlich.
Ja.
Ist das denn, weil wenn man deine Schwester anguckt, die ist ja auch sehr stylisch und macht auch irgendwie, probiert auch Styles aus und so weiter und so fort. War das ein sehr liberales Elternhaus, in dem ihr aufgewachsen seid?
Ich habe die erzogen.
Du hast deine Eltern erzogen.
Ich hab die erzogen.
Bist du die Älteste eigentlich?
Nee, mein Bruder ist älter als ich. Ja. Aber wir sind ziemlich nah aneinander, deswegen war
ja,
ich
alle
dann
drei,
einfach.
Ne?
Ja, beziehungsweise mein Bruder und ich noch enger, also viel schneller kann man auch keine Kinder kriegen. Und ich war aber halt immer schon die mit dem Dickkopf und die Lauteste. Ich habe vor kurzem, habe ich realisiert, dass ich dachte, ich war immer in meiner Familie, war ich immer das kreative Kind. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass beide anderen eigentlich viel kreativer sind und viel bessere Ideen haben. Ja. Aber ich damals einfach immer nur am lautesten gebrüllt habe. Ich habe meine Ideen einfach immer nur am lautesten rausgebrüllt. Und deswegen galt ich irgendwie als so kreativ und verrückt und so. Aber eigentlich sind die beiden viel kreativer als ich.
Warum? Warum sind die kreativer als du?
Die haben, wenn ich ein Konzept für irgendwas schreiben muss, für irgendeine Kooperation oder irgendwas, ich denke 2 Stunden über irgendwas nach und denke mir dann so, okay, jetzt habe ich genug drüber nachgedacht, dass ich das meinem Bruder verkaufen kann, dass ich gut darüber nachgedacht habe. Dann rufe ich den an. Ja, sorry, arbeite gerade, habe kurz 5 Minuten. Erzähle ich ihm ganz kurz so den Stand, wo ich gerade stehe. Er so, ja, warte, mach doch vielleicht so. Und es ist halt sofort viel besser als alles, was ich mir in den 2 Stunden überlegt habe. Und auch, ja, auch meine Schwester, die irgendwelche Ohrringe bastelt und Schmuck macht und so. Ich bin nicht so kreativ.
Aber es ist ja toll, dass ihr so eine Familienbande seid, die sich dann so gegenseitig anruft und sich irgendwie fragen, fragen die dich auch mal um Rat oder geht das nur in eine Richtung?
Nein, die fragen mich schon auch manchmal, aber ich habe witzigerweise auch für verschiedene Themenbereiche habe ich so meine Telefonjoker, wann ich sie anrufe.
Ja.
Also meine Schwester, würde ich behaupten, ist so sehr emotional behaftet, mein Telefonjoker. Mein Bruder, erstmal, wenn es so um Wort und Sprache geht oder auch so irgendwelche strategischen Dinge. Mein Vater, ganz klar, wenn es um Vertragliches geht. Ja. Ich glaube, bis ja jeden Vertrag, den ich unterschrieben habe, habe ich kurz mit meinem Papa besprochen. Oder auch wenn es damals um irgendwelche Bewerbungssachen ging und so, weil der in seinem Leben schon viele Menschen eingestellt und gekündigt und wie auch immer hat. Und meine Mama dann für alles andere.
Ja.
So, ich hatte neulich für ein Fotoshooting, habe ich eine Ananas musste besprayt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt öffentlich erzählen möchte, was ich mit dieser anderen, also das, dann habe ich meine Mama angerufen, war so, Mama, glaubst du, ich sollte eine Ananas, die ich mit weißer Acrylfarbe besprayt habe, jetzt im Anschluss noch essen? Weil ich meine, das kann man ja auch nicht googeln. Ich meine, was soll denn, da kommt ja nichts mehr raus. Dann habe ich meine Mama gefragt, meine Mama meinte, nee, ist lieber nicht.
Ja.
Und habe sie weggeschmissen.
Ist lieb von ihr, dass sie dir das gesagt
hat. Ja, sie meinte nicht, dass da doch irgendwas ist. Ja, und das wollen wir ja dann alle nicht.
Nee. Aber da wären wir noch im Zweifel auch selber drauf gekommen.
Ich wollte mich absichern.
Aber war das so, bist du so eine Sparfüchsin, die dann sagt irgendwie,
nein.
Jetzt habe ich die Ananas schon mal hier, dann.
Nee, das ging mir einfach ums Prinzip.
Ah, ja, okay, verstehe.
Ich hasse Ananas.
Ja,
ich hätte sie sowieso meiner Schwester gegeben.
Also wolltest du wissen, ob die sie noch essen
genau,
darf.
Genau, und ich weiß, dass meine Schwester viel zu nachhaltig denkt und was ja auch total toll ist, ich versuche mir da ganz viel abzugucken, aber die hätte die Ananas halt so auf jeden Fall gegessen,
ja.
So damit sie nicht weggeschmissen
so.
Wird.
Ja, ja.
Und das ist ja auch in allen Ehren, das ist ja auch super, aber deswegen habe ich quasi...
Aus den Schalen kann man noch super Seife machen und so.
Genau, und deswegen habe ich sie quasi für sie weggeschmissen. Ich habe eigentlich meiner Schwester das Leben gerettet.
Ja, stimmt.
Und da wollte ich mich einfach bei meiner Mutter kurz absichern, ob das so okay ist.
Na, verstehe.
Genau.
Also, aber das klingt ja tatsächlich nach einer relativ oder nach einer recht schönen Familiendynamik, die ihr habt.
Ja, ich war jetzt vor kurzem auch in der Heimat und meine Geschwister auch, weil wir irgendwie realisiert haben, dass wir nie alle zusammen sind, außer an Weihnachten.
Ja.
Und dann war auch eine Freundin zu Besuch und dann habe ich mit ihr so kurz über Dating geredet und so. Und dann kamen wir so irgendwie zu dem Punkt, dass eigentlich mein größtes USP im Dating-Kontext eigentlich meine Familie.
Ja.
Ja. Mein Ex-Freund trauert seinen potenziellen ehemaligen Schwiegereltern auch nach wie vor hinterher.
Ja, verstehe.
Ja.
Das ist ja immer ein gutes Fund, das man damit bringen kann.
Ja.
In so eine Beziehung. Die Familie meiner Frau liebe ich auch sehr. Lübeck, ne? Ist ja ist schön, aber ist ja auch ein bisschen verschlafen.
Ja. Ja.
Also marzipanmäßig ist man natürlich First Row.
Ja, aber also ich möchte nicht für alle LübeckerInnen sprechen. Ich persönlich möchte, also Marzipan möchte ich auch nicht. Kann gleich nach Ananas. Das ist halt einfach zu viel, wenn man da aufwächst und irgendwie ständig zu jeder Möglichkeit wird da irgendwie so ein Marzipanherz, na, Herzen gibt es gar nicht, aber so, naja, so Marzipangedöns ausgepackt. Da ist halt irgendwann auch mal gut.
Na.
Ja, was war die Frage?
Wie das Aufwachsen in so verschlafenen Städtchen. Also es hat ja schon eine städtische Infrastruktur. Es ist kein Kaff.
Lübeck ist auch gar nicht so klein. Ja. Lübeck ist auch flächenmäßig eine relativ, also gar nicht so eine kleine Stadt, weil Lübeck sich sehr ausdehnt so über viel Fläche.
Da ist ja nichts. Da kann man ja schön.
Genau, und viele Ortschaften so gehören dann irgendwie alle noch mit dazu. Ich würde eigentlich behaupten, dass es ganz gut ist, da aufzuwachsen, weil es gibt Clubs, so, es gibt Läden, wo man hingehen kann, aber es gibt dann halt beispielsweise Clubs, war jetzt gerade mein erstes Beispiel, da gibt es dann aber auch nur 3 bis 5 von vielleicht.
Ja.
Und so, man hat es, aber es ist auch nicht zu viel. Dann, je älter man wird, ist Hamburg auch nicht weit, wo man auch viel erleben kann. Also ich würde eigentlich behaupten, dass man da ganz, ganz gut aufwachsen kann. Auch so, wo ich dann wirklich aufgewachsen bin, wo mein Elternhaus steht, das ist dann eben auch wirklich sehr dörflich und man hat einen Bauern, wo irgendwie gegenüber man die Kuhwiese sehen kann und so, das ist schon eigentlich eine gute Stadt, glaube ich.
Ja.
Nur irgendwann halt, wenn man was aus seinem Leben irgendwie machen will, wenn man vor allem natürlich in so einem Medienbereich, in dem ich irgendwie tätig bin, muss man da halt irgendwann mal weg. Sonst wird das nichts.
Wenig zumindest. Also
ja,
man
schwierig. Schwierig.
Kann ja Lübecker Lokalprominenz werden, aber da ich das.
Tatsächlich habe ich immer im Auge, wen es aus Lübeck so gibt,
ja,
wen ich da noch überholen muss. es gibt nicht so viele, es gibt nur eine Person, die einfach wirklich Kult ist und das wäre Gülcan Kamps.
Ja.
Ich glaube, das werde ich nie schaffen. Also
aber die
alles.
Lebt ja in Düsseldorf, glaube ich, mittlerweile, ne?
Ich wohne aber auch nicht mehr in Lübeck.
Ja, nee, klar.
Aber sie wäre und so. Ich, ja, klar. Und ich meine, wenn wir jetzt in der zeitlich ein bisschen weiter
die
zurückgehen.
Holst du doch ein.
Ja, ich meine natürlich auch, wenn wir reden jetzt nur von Menschen, die noch lebendig sind, ne? Also Thomas Mann, Willy Brandt, ich glaube, das wird jetzt wirklich schwer. Auch mit dem ESC-Sieg wird das schwer.
50-Mark-Schein.
Ja. Das wird dann wirklich schwierig. Aber genau, ich habe immer so ein bisschen im Auge, wer da so aus Lübeck noch on Tour ist, sozusagen.
Florian Künstler, so ein Liedermacher.
Habe ich noch nie gehört.
Den habe ich mal interviewt für den Songpoeten-Podcast. Der kommt, glaube ich, auch aus Lübeck, wenn mich alles täuscht. Also beziehungsweise lebt da mittlerweile.
Ja. Aber genau. Und deswegen, ich glaube, dass Lübeck aber auch so ein bisschen so ein Problem hat von so klassischen, nicht so großen Städten, dass so irgendwie junge Leute, die irgendwie so wilde Ideen haben, gehen und alte Leute halt bleiben. Und aber auch die jungen Leute, die jetzt nicht so wilde Ideen haben. Also ich habe auch nach wie vor ganz viele tolle FreundInnen in Lübeck und das sind ganz viele ganz tolle Menschen. Aber so auf die Lübecker Bevölkerung jetzt mal gesprochen, glaube ich so, dass so ein bisschen die jungen, guten, von denen bleiben nicht so viele.
Na. So wie du. Du bist ja
so
dann auch, du bist dann, hast schon erzählt, hast dann irgendwie Abi gemacht und bist dann direkt nach Berlin.
Ja.
Warum? Also, ich meine, du hast gerade eben schon angedeutet, du wolltest so ein bisschen so Medien, was mit Medien, wie man es immer so schön nennt, machen.
Ja, erst wollte ich damals nach Hamburg gehen, aber das war mir dann irgendwie, keine Ahnung, war mir nicht groß genug. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Es gab jetzt auch gar nicht so. Ich glaube, vieles in meinem Leben war für mich gar nicht so eine aktive Entscheidung, sondern ich habe einfach gar keine andere Option gesehen, als das so zu machen, wie ich das wollte. Also.
Ja. Und war das ein Kulturschock für ein Lübecker Mädchen nach Berlin zu kommen?
Nee, ich war fast ein bisschen enttäuscht, weil ich es gewohnt war, dass, wenn ich in einen Bus einsteige, sich alle für mich interessieren und alle meine blauen Haare anstarren. Und das hat dann plötzlich niemanden mehr interessiert. Und das war dann aber auch irgendwann okay.
Ja.
Aber es war am Anfang so ein bisschen so, Leute, ich habe gerade abrasierte blaue Haare. Warum guckt mich niemand an? Da muss ich halt Rückschlüsse auffahren.
Was bedeutet das? Was für härtere Geschütze?
Nee, tatsächlich, ich habe mich eher zurückgezogen tatsächlich dann. Ja. Also ich bin nach Berlin gekommen, habe dann einmal so eine Welle des Auslebens gemacht, bin in sehr vielen einschlägigen Clubs unterwegs gewesen und habe da irgendwie so Dinge gemacht.
Klar,
und
was man in so Clubs immer.
Genau. Ja. Und war da auch bestimmt nicht nur in guten Kreisen unterwegs, was jetzt die Menschen angeht, mit denen ich da so mich umgeben habe. Und ich war aber immer in mir drin doch die Spießerin, die ich heute auch bin. Ich hatte immer meinen 20-Euro-Schein in der Tasche, mit dem ich immer, damals gab es noch nicht diese ganzen Uber-Sachen und so, mit dem ich dann immer im Taxi einfach mich rausgehen konnte, mich ins Taxi setzen konnte. Ich habe ständig polnische gemacht, wo ich mich von niemandem verabschiedet habe und einfach ins Taxi gegangen bin und nach Hause gefahren bin, weil ich auch nie das verstanden habe, wie Menschen in so Clubs dann mit verrückten Dingen, die sie da so tun, so ihren Körper so überlisten, da irgendwie so, so unglaublich lange zu bleiben.
Ja.
Und vor allem dann auch so zu Techno. Da ist doch so nach spätestens 3 Stunden habe ich jeden Move, den ich zu Techno machen kann, gemacht. Ja, also das schon stimmt. Zweimal naja, wahrscheinlich naja, sogar.
Wahrscheinlich.
Und dann gehe ich halt.
Also nur One-Time-Mover bist du.
Na, das wäre Quatsch, aber so irgendwann ist halt irgendwann ist es halt nicht mehr spannend für mich. Ja. Und dann habe ich.
Aber man kann sich doch auch so im Beat verlieren und da völlig Zeit vergessen und so. Wenn man irgendwie ein bisschen betrunken ist oder so.
Manche bestimmt. Ja. Aber mir war es dann irgendwann immer zu, weiß ich nicht. Ich sitze lieber irgendwo rum und trinke ein Cremant und unterhalte mich. So. Ja. Ist mehr so mein Ding.
Man vermisst ja auch irgendwann so ein bisschen das Bett. Das Bett ist ja auch das eigene Bett ist ja irgendwie.
Und wenn
auch
ich einmal dann in so einem Moment müde bin, dann bin ich auch müde und gehe nach Hause.
Dann ist vorbei.
Weil ich das war das, was ich eben angedeutet habe. So Menschen, die sich dann selbst zu pushen, dann irgendwie da noch so stundenlang zu bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Körper das freiwillig macht und möchte.
Ja.
Also, ist nicht mein Ding.
Das ist ja auch ein bisschen, ich glaube, manche Leute haben auch. Und ich glaube, das habe ich früher, als ich irgendwie jünger war und auch auf so Partys ewig geblieben bin. Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen so ein Gefühl von dieser Sorge, nach Hause zu gehen oder so eine Angst, nach Hause zu gehen oder so eine Angst vor so einer, gerade nach so einer Party. Also dieser Drop von so einer Party zur Einsamkeit ist, glaube ich, für viele ganz schwer auszuhalten.
Mhm. Und ich bin auch in dem Alter angekommen, wo mir ein Sonntag, Samstag oder welcher Wochentag auch immer ist, bei Sonnenschein mir viel mehr Spaß macht, wenn ich nicht verkatert bin.
Ja.
Und ich nicht irgendwie erst.
Sagt Phoenix K25. Okay, habe ich notiert.
Ja, in mir drin bin ich sehr alt und langweilig tatsächlich.
Das ist die Lübeckerin in dir.
Genau. Ja.
Also ich meine, Party ist natürlich auch, und gerade so wirklich richtig feiern gehen, ist ja auch etwas, was sich eigentlich schnell zu Ende erzählt hat. Wo man sehr schnell alles gesehen hat und dann sagen kann, okay.
Vor allem, wenn man in Berlin irgendwie mal ein halbes Jahr feiern geht, dann hat man eigentlich alles, glaube ich, mal gesehen. Man kann mich auch nichts mehr schocken. Und ja, ich will jetzt auch mich gar nicht weiter in die Partyszene verlieren, weil zwei Gründe. Erster Grund, ich möchte mir das mit niemandem verscherzen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sehr passioniert über die Berliner Partyszene sprechen würden. Und das Zweite ist, dass ich mal in einem sehr großen Medium hat über mich berichtet und im Einleitungstext hieß es, ich sei ein Star der Berliner Partyszene. Ich bin doch die um 1 ins Taxi steigt und sich von niemandem verabschiedet.
Ja, das ist ja so ein Star, weil alle sagen, hast du sie gesehen? Nein, war sie hier?
Ja,
so
und deswegen.
Das Cinderella-Effekt.
Genau, und deswegen möchte ich einfach nicht so viel über eine Party sprechen, weil das soll nicht nochmal passieren.
Okay,
ja, dann möchte ich einfach nicht runtergebrochen werden auf die Partyszene.
Ja. Das ist ja tatsächlich auch etwas, was am unpopulärsten ist von den Dingen, die du tust. Du
Party
arbeitest.
Machen.
Wie bitte?
Party machen?
Ja.
Ja, ist nicht.
Also es ist tatsächlich auch etwas, was so in deinen Erzählungen kaum stattfindet.
Ja. Ja.
Also wo es nicht groß drum geht. Aber was ich interessant finde, du arbeitest ja auch als Model und du warst ja schon sehr früh immer auch so bei Fashion Weeks irgendwie und saßt irgendwie vorne am Laufsteg und hast da dir irgendwie die Modenschauen angeguckt. So.
Mhm.
Ich meine, du lachst jetzt, aber das ist ja nicht so einfach, da reinzukommen.
Ja, also ich glaube, auf der ersten Fashion Week hier in Berlin war ich mit 16, glaube ich.
Wirklich?
Ja, ich habe damals einen Modeblog gehabt und ich glaube, deswegen hat es mich letztendlich dann doch auch nach Berlin gezogen. Einfach solche Events und sowas, was ich aus Hamburg nicht kannte.
Ja.
Und ja, ich hatte diesen Blog, der mich so ein bisschen reingebracht hat und ich hatte auch Menschen, die ich kannte, die in dem Bereich tätig waren, weshalb ich da so dann irgendwie 1, 2 Einladungen hatte. Und alles ab da ist dann einfach nur noch dreist sein. Und wenn, also ich kann es ja auch nachvollziehen, diese CETA-Menschen, die sich darum kümmern, wenn man in einer Modenschau drin ist, sich darum kümmern, wer wo sitzt, die haben meistens keine Ahnung, wer überhaupt kommt und sind sowieso den ganzen Tag da beschäftigt in der Location und denen ist das dann auch, also so, die versuchen einfach jetzt nur das schnell irgendwie hinzukriegen.
Ja.
Und ich kann das auch schon nachvollziehen, wenn jetzt eine 16-jährige Person vor mir stünde, in weißem Pelzmantel, mit sehr hohen Schuhen und einfach sehr selbstbewusst mit mir spricht ich habe auch immer Englisch mit denen geredet, ja, weil ich immer dachte, ja,
guter Trick,
ja, ne, international. Trick. Ja. Und da habe ich auch immer meinen Trick gehabt. Ich habe immer, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals öffentlich irgendwo kundgetan habe, aber ich habe auf jeden Fall, war mein Trick immer, ich habe einzelne, also ich kannte keinen englischen Akzent, ja, und habe dann einfach immer Buchstaben aus den Worten weggelassen, damit es klang wie ein Akzent. Und dann stand ich da mit meinem weißen Pelzmantel und meinte irgendwie, excuse me, so, I was supposed to sit front row, like, where's my place? Also die haben es mir auf jeden Fall abgenommen, ja, ja, und meinten, oh ja, sorry, ja. Ja. Ja, und so endete ich dann neben Annemarie Eilfeld in der Front Row. Nein, neben Annemarie Eilfeld saß ich nie. Aber das ist ja so, wer in Berlin in der Front Row sitzt.
Annemarie Eilfeld ist die mal bei DSDS war.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ich weiß nicht, was das über die Berliner Fashion Week aussagt.
Ich war auch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, die saß auch mal Front Row.
Aber alle DesignerInnen, die das jetzt gerade hören, die dürfen mich trotzdem weiterhin gerne einladen.
Ja, natürlich.
Ich werde auch, ich höre auch auf mit dem Englisch, ist kein Problem.
Es gibt's eigentlich, wo gibt's denn, ist das Zelt jetzt immer noch da am Brandenburger Tor?
Ich bin überfragt. Weil es mich auch einfach nicht mehr so,
ja.
Das war, als ich jung war, da war das aufregend, da hatte das alles so einen Zauber, wenn mir dann irgendwelche Sängerinnen oder so über den Weg gelaufen sind, war es so, oh mein Gott.
Ja.
Und jetzt bin ich leid, jetzt hat sich das alles so entzaubert, weil so, es sind halt auch alles nur Menschen. Ich weiß so den Prozess, wie sie sich so, wie sie dann so geschminkt werden, wie sie angezogen werden, dann da so hingehen und eigentlich gar nicht so viel Bock haben.
Ja.
Und das hat es irgendwie ziemlich entzaubert, muss ich sagen. Ist nicht mehr so. Ich esse mal ein paar Nüsschen.
Na, hau rein. Du warst auch mal, habe ich auf deinem Insta gesehen, ich bin gerade eben so völlig vom Weg abgekommen, fällt mir gerade auf, wo ich über den Insta spreche. Denn ich wollte ja eigentlich noch erklären, warum wir dir dieses Bild dahingestellt haben.
Ich habe mich schon gefragt, warum da Bill Kaulitz steht.
Wir haben dir hier Bill Kaulitz hingestellt. Und das erste Foto auf deinem Insta, da bist du Bill Kaulitz.
Mhm.
Da bist du als Bill Kaulitz verkleidet. Deswegen habe ich gedacht, du hast quasi einen Bezug zu dem. Du hast eine Beziehung zu dem. Deswegen haben wir dir den hier hingestellt.
Bill und ich führen eine Beziehung, ja. Das ist jetzt raus.
Ich finde es irgendwie so interessant, ne, wie die so, damals sind die uns allen, also älteren Menschen, irgendwie mega auf die Ketten gegangen und keiner hat kapiert, was soll das.
Mir
und
damals
das,
auch.
Und durch den Monsun ist auch ein Scheißlied, muss man einfach mal sagen.
Also ich muss dich enttäuschen.
Ja.
Ich war nie Tokyo Hotel Fan. Ich führe keine Beziehung mit Bill Kaulitz.
Ja. Das ist schon eher enttäuschend, finde ich.
Dass ich hatte, also das war zu Schulzeiten, zu meiner Abi-Zeit, als dieses Foto entstanden ist. Und wir hatten das Motto in unserer Mottowoche, wo wir uns zu verkleiden mussten, Kindheitshelden.
Ja.
Und eine sehr gute Freundin von mir war riesengroßer Tokyo Hotel Fan und ich glaube auch noch eine andere, die da mitgemacht hat bei uns, bei unserer Band dann. Und wir waren halt einfach super eng befreundet.
Ja.
Weil sie ja, scheiße Leute, wir müssen doch aber dann ganz Tokyo Hotel machen. Und so bin ich dann da reingerutscht, dass ich dann Bill verkörpert habe in dieser Band. Ja, aber eigentlich war ich jetzt damals gar nicht so heiß auf Tokyo Hotel, als das damals alles war.
Aber es ist ein bisschen unfair, dass du, die es am wenigsten interessiert hat, dann
die Leadsänger wurdest. Also wenn du dir das Bild genau angeschaut hast.
Ja. Weil keiner will irgendwie Günther oder wie die anderen heißen.
Aber die sahen, es war ja schon sehr gut. Also ja, wenn die Menschen da draußen aus. Das Absolut. Sehen wollen, ja, müssen sie ja. Einmal ganz nach unten scrollen auf meinem Instagram-Account. Also wir haben, es war quasi wie so ein Casting dann, musst du dir das vorstellen. Wir haben schon alle die Rolle eingenommen, der wir am ähnlichsten sahen.
Ja.
Und das war bei mir halt Bill.
Aber wie ärgerlich ist das, wenn man Gunther am ähnlichsten sieht? Ich weiß nicht, die haben irgendwie so alte Namen, die anderen beiden.
Georg, glaube ich.
Ja, Georg, genau.
Georg und Gustav.
Helmut.
Aber ich bin natürlich kein Fan, aber es sind Bill, Tom, Gustav und Georg. Ja. ja. Genau.
Ich finde aber trotzdem so interessant. Also, wie gesagt, damals irgendwie hat man diese Waage und gedacht, ja, mein Gott. Aber wenn man die heute so sieht, das sind irgendwie so interessante Typen geworden. Also, gut, ich finde jetzt diese ganze Heidi Klum-Sache geht mir eher so ein bisschen, wo ich denke, so, oh, come on, guys.
Möchte ich nicht verurteilen, ich würde wahrscheinlich genau dasselbe tun.
Naja, also ich halte mich da auch eher bedeckt, aber ich finde es nicht so interessant. Aber ich finde, Bill ist irgendwie so, der ist irgendwie so ein interessanter Typ geworden.
Ist auch sehr gut aussehend. Ich habe ja dieses Bild hier vor mir stehen. Ist auch ein sehr gut aussehender Mann.
Das stimmt.
Tatsächlich erinnert, wenn ich ihn mir hier so angucke, erinnert er mich halt wirklich auch ein bisschen daran, wie ich früher aussah.
Ja.
Und ich glaube, deswegen bin ich halt auch wirklich damals dann Bill gewesen in unserem Spiel da, weil ich ihm halt schon auch irgendwie ein bisschen
ähnlich sah. Weil du einfach auch sehr gut
ausgesehen hast. Exakt, ja. Richtig. Tatsächlich kann ich sogar Bill Kaulitz und die Fashion Week zusammenführen, weil wir waren mal vor 3-4 Jahren gewesen sein, waren er und ich auf derselben Show und wir waren quasi, also ich war er muss mich wahrgenommen haben, anders kann es nicht sein. Wir hatten beide abrasierte Haare, ja. Er in pink, ich in blau. Ja. Und ich war dann, er war dann in pink angezogen und ich in blau.
Ja.
Ja, mein Vater würde jetzt sagen, tolle Geschichte, hast du noch so eine? Weil,
ach so, das war's schon.
Ja. Ja. Ja, das war die Geschichte schon.
Also wäre cool gewesen, wenn ihr sozusagen wenigstens in der Haarfarbe des anderen angezogen gewesen wärt.
Ich hätte, ja.
Dann wäre es eine gute Story.
Meinst du, ich soll sie nächstes Mal einfach anders erzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Vielleicht sollte ich nächstes Mal auch nicht aufklären, dass ich keine Beziehung mit Bill Kaulitz führe.
Ja, weil man hält den ja so für so beziehungsunfähig, glaube ich, irgendwie. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass der nicht so richtig will oder dass ihn das nicht so interessiert.
Der
oder so.
Will, der nicht will. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Hast du sein Buch gelesen?
Nee, ich habe nur Auszüge gelesen.
Ja, ich habe es auch nicht gelesen.
Ja. Also ich habe so Ausschnitte gelesen, wo er schon sehr Tacheles redet irgendwie. Also,
ja. Ja, ich habe so ein paar Promo-Aktionen mitbekommen, wo es immer darum ging, dass er Tacheles redet.
Ja,
ja, also ich... Also ich würde ihn daten.
Ja.
Wenn das, war das die Frage?
Ja, das war okay. Letzten Endes die Frage.
Okay. Ja, ich wäre dabei.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das würde jeder von uns. So, jetzt bist du in Berlin, jetzt bist du aus Lübeck nach Berlin gekommen und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe hier von unserem Team, die schreiben mir immer so eine Liste auf und dann werden da immer so Karrierepunkte oder so Arbeitsstationen irgendwie aufgelistet und so. Und ich habe das Gefühl, bei dir gab es da erstmal so, also das klingt jetzt sehr elternhaft, aber so keine Linie, also du hast so ein bisschen... Das ist alles so ein bisschen Gedöns, was du gemacht hast, irgendwie so.
Ja.
Und das finde ich so interessant, weil es gibt ja so eine parallele Entwicklung von dir als Person, die man ja sogar auch auf Instagram mitverfolgen kann, wie du dir sozusagen der, also unterbrich mich sofort, wenn ich es irgendwie doof formuliere oder Stuss erzähle, aber wie du dir der eigenen Trans-Persönlichkeit bewusster wirst und das mehr und mehr so lebst und auch zeigst sozusagen.
Ja, ich glaube, weil ich ganz viel Angst hatte einfach.
Ja.
Und ich hatte ganz viel Angst, ich habe ganz viel anderen Menschen nachgeeifert. Ich habe mich nicht getraut, meine Wünsche und Ziele wirklich auszusprechen.
Mhm.
Und das hat dann daran resultiert, dass ich eben auch mich so ein bisschen irgendwie beruflich einfach mal so ein bisschen ausprobiert habe und dies und jenes gemacht habe und irgendwie nirgendwo so richtig angekommen bin. Und dann habe ich halt auch irgendwann realisiert, dass so ein Angestelltenverhältnis auch einfach nichts für mich ist.
Ja.
Und ja.
Das hätte man dir wahrscheinlich sehr viel früher sagen können.
Ja, wahrscheinlich schon.
Das, was nicht deine Welt ist.
Ja, und dann, bin ich die strenge Chefin und die faule Angestellte in einer Person.
Aber klar, das ist natürlich erstmal so eine Art Sicherheitsdenken, ne? Also auch eine Festanstellung, in eine Festanstellung zu gehen und so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du damals auch in einer schwulen Beziehung gelebt. Du hast eine Beziehung, du hast eine Festanstellung, im Grunde genommen ist alles in festen Bahnen und dann bricht das in allen Fronten so auf irgendwie. Oder ist das jetzt eine doofe Vorstellung, wie ich die so habe?
Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, dass für Menschen von außen das vielleicht so wirkte,
ja.
Für mich selbst bin ich einfach nur das, was ich immer sein wollte. Ja. Also ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt über Selbstbewusstsein und da ist mir nochmal so bewusst geworden, da habe ich erzählt von einem Dreh, wo ich eine relativ prominente Rolle übernommen habe von diesem Dreh. Und ich war da so am Set und da waren ganz viele StatistInnen und so, die da auch so rumgelaufen sind und die hatten dann auch so ihren eigenen Bereich und ich hatte natürlich dann meinen, den richtigen, ja. Nicht den richtigen, nicht richtig und falsch, aber halt einen anderen Bereich.
Ja, ja.
Und stand aber halt auch viel nur so rum an meinem Handy und so und die haben sich halt alle ganz viel miteinander unterhalten und werden über mich wahrscheinlich gedacht haben, oh, die olle arrogante Ziege steht hier von oben bis unten gestylt und tippt irgendwie nur auf ihrem Handy rum,
ja.
Dass ich am Ende da aber auch eigentlich nur so rumstand, weil ich halt so ein bisschen separiert wurde und eigentlich das dann auch oft viel ja mit dann doch gar nicht so Selbstbewusstsein zu tun hat, whatever, ich verliere mich gerade in dieser Geschichte, weil das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dennoch, wenn ich jetzt eine von diesen StatistInnen-Rollen übernommen hätte, ja. So vor keine Ahnung, 5 Jahren, 3 Jahren, hätte ich mich selbst so angeguckt und wäre so gewesen, wow,
ja.
So möchte ich mal sein. Und heute bin ich so.
Das ist ja cool.
Heute bin ich so, wie ich damals dachte, so wow,
ja.
So möchte ich sein.
Ja.
Ist gut, glaube ich.
Was Tolleres kann man ja über sich selbst auch gar nicht sagen, finde ich.
Ja, aber ich meine, jetzt habe ich auch schon ein Glas Cremant getrunken.
Aber es ist ja trotzdem
nicht. Nein, ich erzähle das auch nicht, dann kann ich das auch nochmal. Das ist kein Problem.
Ist ja auch eine schöne, schöner Prozess, eine schöne Reife, eine schöne Selbsterkenntnis, zu wissen, dass man endlich so lebt, wie man leben will. Und der Wenzel schenkt uns jetzt nach. Das ist ja total wertvoll.
Ja.
So ein erstes Gefühl von Ankommen. Also es gibt ja sehr viele Stationen im Leben, bei denen man ankommen will, aber irgendwie mit Mitte 20 zu sagen, so, ich bin jetzt so, wie ich immer sein wollte. Ist ja
auch, wenn ich mal einen blöden Tag habe, dann muss ich mir mal vor Augen führen, dass, was ich so gerade mache und dass eigentlich ich so quasi im Traumjob angekommen bin, ich das mache, was ich machen will und dann kann halt auch mal ein Tag blöd sein, aber ich bin halt eigentlich schon voll da, wo ich, also ich muss einfach noch ein bisschen erfolgreicher werden und dann und den ESC gewinnen und dann haben wir es.
Ja, absolut.
Dann bin ich fertig, dann kann ich aufs Land ziehen, weil ich möchte nämlich auch relativ schnell fertig sein, damit ich schnell aufs Land ziehen kann, verstehe, um dann da entspannt zu leben.
Aber so aufs platte norddeutsche Land oder?
Wo oder man so, über den Spitzenstein-Server so meinst du, weiß
bayerisch,
ich noch nicht.
Bayerisch in die Alpen.
Ich glaube immer mit Nähe zur Großstadt noch irgendwie. Ja. Ich habe auch mal gelernt, dass wenn man alt wird, also wirklich alt, jetzt so, keine Ahnung, 70, 80, 90, dass es dann gut ist, wenn man noch in einer Stadt wohnt. Weil man dann nicht so vom Leben, weil man noch so mehr am Leben dran ist, als wenn man jetzt so auf dem Land mit so vier Hunden
wohnt. Ja, verstehe.
Wohnt.
Naja, verstehe.
Ja.
Naja, das ist wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich.
Ja.
Das glaube ich auch, dass man noch so ein bisschen irgendwie am Leben teilhaben kann. Du bist ja unter anderem, wie gesagt, Model, haben wir jetzt ja auch so ein bisschen schon drüber gesprochen. Du bezeichnest dich ja selber auch als Aktivistin und dass du die Arbeit einer Aktivistin machst.
Ja.
Du hast aber auch mal in einem Interview gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte nicht mein Leben lang hauptberuflich Aktivistin sein, hast du gesagt.
Definitiv.
Ja,
also weil entweder in 10 Jahren habe ich keine Kraft mehr und dann keinen Bock mehr. Oder es haben sich halt in unserer Gesellschaft Dinge verändert, dass ich das auch gar nicht mehr tun muss. Und
das wäre die schönere Variante.
Definitiv.
Ja.
Und ich bin mir auch grundsätzlich der Tatsache bewusst, dass ich in einer Zeit gerade lebe und mich beruflich auch auslebe, nenne ich es mal, in der dieses Transsein für mich auch eine krasse Eintrittskarte ist. Also muss ich ja kein Blatt von den Mund nehmen. Natürlich mache ich Dinge, weil ich trans bin. Natürlich werde ich irgendwo für gebucht, weil denen jetzt bewusst geworden ist, dafür sollten sie auch meine Transfrau buchen.
Ja.
Definitiv. Aber ich versuche eben diese Eintrittskarte Trans eben nur so einzulösen und dann den Menschen eben zu zeigen, dass auch wenn eine solche Welle, der Diversity-Welle irgendwann mal vorbei ist, dass ich halt einfach gut bin in dem, was ich tue.
Ja.
Und man mich auch einfach weiter buchen kann dann.
Aber hast du dabei nicht immer Angst, dass das zu so einem Tokenism wird? Also, dass man dich als Transfrau dazu holt, weil irgendwer aus dem Team gelesen hat, oh, eine Transfrau wäre gut, die holen wir uns ran.
Definitiv. Und ich glaube, das ist eine Frage, inwiefern ich das auch einfach ignoriere.
Mhm.
Weil ich bin ja diejenige, die am Ende davon profitiert. Ja. Ich glaube, das, was wichtig ist sich solchen Verhaltensweisen und solchen Dingen bewusst zu sein.
Ja.
Und das bin ich mir. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wenn man als Frau, als queere Person in einem Bereich unterwegs ist, wo es manchmal schwierig sein kann für andere Frauen, für andere queere Menschen, für Menschen mit anderer Hautfarbe, für BPOC, wie auch immer, alle Menschen, die eben nicht männlich, weiß, able-bodied und heterosexuell sind, so ungefähr, dass man, weil ich habe das schon öfter mal mitbekommen, dass dann in einem solchen Rahmen einer Person, die eben einer solchen marginalisierten Gruppe, auch Frauen nehme ich jetzt mal mit in diesen Bereich, eine Bühne geboten wird und dann aus Egoismus, Entschuldigung, zurück in Lateinunterricht mit meiner Mutter, dann irgendwie diese Bühne genutzt wird und vergessen wird, andere mitzuziehen. Ja. Weil ich glaube, sobald man dann in so einem Bereich irgendwie eine Bühne hat und sich aufgebaut hat, dann ist es extrem wichtig, dass man andere Menschen, also andere Frauen, andere queere Menschen, etc., dass man die mitzieht und mitnimmt und nicht dann sich selbst wohlfühlt, weil es läuft ja, weil das ist dann wieder, komme ich zurück zu Individualerfahrungen und gesellschaftlichen Strukturen. So eine Individualerfahrung kann super sein. Zum Beispiel bist du ja auch ein Mann.
Ja.
Meine Erfahrung mit dir ist super.
Ja.
Das heißt aber trotzdem nicht, dass alle Männer super sind.
Ja.
So. Weißt du, wie ich meine?
Naja, klar. Und das finde ich, ist ja eine sehr gesunde Einstellung eigentlich zu sagen, irgendwie, mir ist das erstmal, ich bin mir dessen bewusst, mir ist das erstmal Wumpe, warum die mich haben wollen. Ich mache einfach das Beste draus.
Also immer ist es auch nicht so. Natürlich, klar, natürlich sortiere ich aus, ja. Natürlich. Ich wurde neulich dafür angefragt, ob ich ein Herrenparfum bewerben möchte. Dann war ich kurz so, Leute, was soll, hä?
Was ist los mit euch?
Was soll das jetzt gerade? Ja. Und dann waren sie so, ja, es kann ja jedes Geschlecht, kann ja Herren, was heißt es denn schon? Weißt du, aber Leute,
go fuck yourself.
Ihr seid doch aber diejenigen, die ein Herrenparfum auf den Markt bringen. Dann denkt doch ihr mal drüber nach. Also weiß ich jetzt auch nicht, was da.
Ja, das ist dann so eine gewollte Edginess, ne? Die ist dann so.
Ja, ich könnte ja auch darüber sprechen, was für einen Duft ich an meinem Partner potenziell mag.
Wow, ja, das ist aber. Na, okay. Ja. Aber das ist dann natürlich, das sind natürlich Anfragen von Leuten, die einen für dumm halten. Irgendwie so. Das ist ja immer so super weird.
Mhm. Und es ist tatsächlich, ja, wenn ich für dumm gehalten werde, das ist, glaube ich. Ich habe gelernt, das wegzulächeln, aber ich glaube, es ist das, was mich. Ich bin überhaupt kein aggressiver, böser Mensch, aber ich glaube, das ist das, womit man mich am meisten triggern kann. Ja. Wenn mir Dinge erklärt werden, die ich ganz genau weiß, weil sie auch so simpel sind, dass ich sie ganz genau weiß.
Ja. Hast du das, gibt es das, oder ist das schon vorgekommen, dass dir irgendwelche, ich meine, in der Regel sind es ja auch weiße, cis-hetero-Dudes, die dir dann irgendwas übers Transsein erklären wollten oder so, die dich da so verbessert haben. Oh nee, ich glaube, das ist ein bisschen anders.
Ja, oder so, da musst du einfach mal dich entspannen oder so.
Was ist denn, wo kommt so ein Entitlement her? Das checke ich einfach nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ja. Also ich kann es dir nicht sagen. Ja. Das musst du die fragen.
So weird irgendwie.
Ja. Ja, aber ja, das kam auf jeden Fall schon vor, dass Menschen, hetero, weiße, cis Männer irgendwie meinten, mir zu sagen, ja, jetzt entspann dich doch mal, das ist doch irgendwie alles nicht so dramatisch oder.
Da fällt mir eine interessante Geschichte ein, die du erzählt hast, die ich aber ganz, die fand, weil das ist, ich finde, wenn man Interviews mit dir liest oder dich in Podcasts hört, was ich so faszinierend an dir finde, ist,
dass ich es schaffe, immer das Gleiche zu erzählen.
Nee, gar nicht. Machst du ja auch nicht. Ich finde, du hast sowas, in Köln sagt man, die ist sich für nichts fies. Und das ist etwas, was ich bei dir ganz oft feststelle. Du bist nicht so, du bist nicht so dogmatisch, du bist nicht so radikal dogmatisch, indem du Dinge einfach sofort ablehnst, sondern versuchst immer zu erklären. Das ist ja auch auf deinem Instagram, gibt es ja auch verschiedene so Videos, wo du einfach auch Begrifflichkeiten erklärst und aber so auch ganz geduldig irgendwie sagst du, Leute, und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, seid respektvoll, aber fragt. Und es gab so eine interessante Geschichte, die du im Podcast erzählt hast, die dich so ein bisschen ins Struggeln gebracht hat, aber irgendwie, das war, glaube ich, bei Dominik Hammes, da bist du irgendwo langgelaufen und dann wurdest du von so Bauarbeitern gecatcalled. Also die haben dir so hinterher gepfiffen oder gerufen oder was auch immer. Und natürlich aus normaler Menschen beziehungsweise feministischer Perspektive ist das das Letzte, ist das auch völlig übergriffig und ungewollt. Aber für dich als Transfrau, wo ja das Passing, das sogenannte Passing auch immer ein Riesenthema ist, was bedeutet, ob man quasi so gelesen wird, wie man gelesen werden möchte, war das schon so ein bisschen, dass du gedacht hast, so, wenn die gewusst hätten, dass ich eine Transfrau bin, hätten die mir wahrscheinlich nicht hinterher gepfiffen.
Ja.
Das ist aber ein interessanter, in Anführungsstrichen, für mich jetzt von außen, aber das ist ja schon so ein Zwiespalt, irgendwie so ein komischer, ne?
Schon auch, ja. Ich würde gerne noch ganz kurz Bezug darauf nehmen, auf etwas, was du gerade gesagt hast.
Ja,
und
unbedingt.
Zwar, dass ich bin halt immer super nett mit allem, was ich mache und immer sehr erklärend, sehr verständnisvoll, weil das auch irgendwie so mein Ding ist. Aber also, um auch noch das, worüber wir davor gesprochen haben, noch mit kurz damit reinzunehmen, es gibt ganz viele weiße, heterosexuelle, able-bodied Cis-Männer da draußen, die dann immer so sagen, ja, aber wenn du was erreichen willst mit deinem Aktivismus, dann musst du auch nett sein. Dann musst du ja Verständnis haben. Okay, und so, das ist so die eine Sache. Und ich glaube, dass was ganz, ganz wichtig ist, dass wir ganz viel Verständnis aufbringen für Menschen, die auch nicht mehr nett sind. Ja. Die keine Lust mehr drauf haben, nett zu sein. Ja. Weil das ist so dieses, habe das Fachwort vergessen, dafür, wenn Menschen einer marginalisierten Gruppe angehören, Diskriminierungserfahrungen machen oder allgemein übergriffige Fragen in ihrem Leben gestellt bekommen, so, wenn ich einen Typen date, ich würde wirklich fast sagen, so gefühlte 90% derer sagen an irgendeiner Stelle irgendwas, ja, ich bin ja so neugierig, darf ich mal fragen.
Na, okay.
Und das mag ja für die Individualerfahrung vollkommen legitim und okay sein, dass man mal irgendwie aus Neugier irgendwas fragen will. Ja. Ist ja vollkommen legitim, voll okay. Aber man muss das halt auch mal von der anderen Seite betrachten, in dem Falle von mir aus, die sowas täglich gefühlt gefragt wird Und irgendwann, und da möchte ich jetzt zurück zu denen, die vielleicht auch teilweise nicht mehr so freundlich sind und irgendwie auch mal auf den Tisch schlagen, irgendwann ist halt auch mal gut mit nett sein und Leuten Dinge erklären. Ja. Keine Ahnung. Neulich meinte irgendwie jemand, ja, also auch im Dating-Kontext, ja, er könnte mir dann ja auch mal irgendwie ein paar Fragen stellen. Und wir hatten vorher gerade kurz über Google irgendwie gewitzelt und meinte ich, ja, hast ja Google, kannst ja bedienen. Viel Spaß. Ja. Ja. Also, fertig. Ja. Muss ja nicht mich fragen.
Ja, das verstehe ich total. Das ist ja auch, im Grunde genommen ist das ja, ich muss jetzt doch mal was fragen, ist ja dann ist fast das Äquivalent zu, ich bin ja kein Rassist, aber, also das ist so komisch, als dass man auch das Gefühl hat, das hat ihm jetzt die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt und jetzt glaubt er irgendwie, ist der Moment, wo er, wo er irgendwie so komisch nachfragen kann.
Ja, das ist auch manchmal auch an der Supermarktkasse. Also das ist halt wirklich überall und ständig. Also das ist
krass übergriffig.
Ja, total. Und das sind halt Dinge, die man nicht vergessen darf, wenn man mit Menschen aus marginalisierten Gruppen spricht oder auch mal eine Frage stellt oder so, dass halt, ja, wie gesagt, das Fachwort dafür fehlt mir nach wie vor, aber dieses ständig immer wieder gefragt wird. Microaggressions.
Ja, oh, ich stimmt, bin so klug. Stimmt, Microaggressions.
Dafür brauchte ich auch nur Englisch und kein Latein und in Englisch war ich sehr gut.
Micros aggressionis ist es dann auf Latein.
Ja, genau. Ja.
Ja, und aber dieses, aber ist für dich Passing, ist das ein zentraler Bestandteil deines Lebens als Transfrau? Also wie gesagt, wenn ich hier irgendwas, wenn ich hier irgendwelche Boundaries überschreite, ne, dann sagst du es bitte
sofort. Dann brülle ich dich an.
Ja, unbedingt.
Ich glaube, das ist für mich, es ist halt oft einfacher, wenn das Passing gut ist. Und also so, dann lebt es sich einfach leichter, wenn man nicht so in dieser, ich persönlich habe das ja auch alles irgendwie in meinen verschiedenen Lebensphasen so durchlebt, wenn man irgendwie eine Person ist, die wirklich sehr offensichtlich non-binary irgendwie zwischen den Geschlechtern steht, optisch, dann, also gut, wie sieht ein Mann aus, wie sieht eine Frau aus, das steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber wenn man irgendwie gesellschaftlich betrachtet so zwischen den Geschlechtern steht, ist das ganz oft so anstrengend. Und ich glaube, daher motiviert bin ich oft daran interessiert, ein gutes Passing zu haben. Ja. Es gibt dann auch so Dinge wie meine Stimme oder allgemein so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, wie ich mich dann wahrnehme, wie ich mich sehe und wie gute FreundInnen dann immer wieder irgendwie reagieren mit, nein, so siehst du nicht aus, so wirkst du nicht, aber ja, ich sehe mich halt und fühle mich halt doch oft irgendwie ein bisschen anders.
Aber was heißt anders? Kritischer oder als ja, deine Freundin?
Bestimmt. Ja, bestimmt. Also was jetzt, ja, was jetzt so mein Passing angeht oder ja, wie ich mich fühle, wie ich optisch wirke. Ja. Ob jetzt, wenn ich in den Raum komme, alle sofort denken, oh, eine Transfrau. Habe ich vor gar nicht so langer Zeit auch auf einer Produktion, wo ich dann irgendwann so nach einer Stunde irgendwie realisiert habe, dass die Person, mit der ich mich unterhalte, nicht versteht, dass ich trans bin. Und das ist mal ganz verrückt, weil das für mich immer so, ich habe immer das Gefühl, ich komme irgendwo rein und alle sind so, oh, eine Transfrau.
Ja, verstehe.
Und dann gibt es halt Menschen in meinem Leben, die mir immer wieder sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht immer so.
Das ist auch, das ist irgendwie auch, das ist eine ätzende Sache, die irgendwie aus den Köpfen raus muss. Aber man kann es den Leuten natürlich nicht rausprügeln, aber Ich weiß noch, ich war ganz entsetzt, als ich mal irgendwie, glaube ich, auf Twitter oder so, habe ich eine Frau gelesen, die ich irgendwie, der folge ich anscheinend, keine Ahnung, und habe nicht so viel mit der zu tun, so, und die hat dann mal so einen Nachmittag, hat sie geschrieben, dass sie sich selber schon als Feministin bezeichnet, auch als radikale Feministin, und sie wäre auch sowas wie eine TERF, weil sie schon findet, dass die Transfrauen und so alle Rechte bekommen sollen, und sie findet das völlig in Ordnung und so. Sie kann aber leider die nicht in den feministischen Kampf mit einbeziehen. Und dann hat sie es unter anderem.
Hat sie Feminismus nicht verstanden?
Ja, absolut.
Und weil die Definition von Feminismus ist ja Gleichstellung aller Geschlechter erstmal per se.
Ja.
Und damit möchte ich ja gar nicht Transfrauen absprechen, überhaupt Frauen zu sein, weil das ist natürlich Fakt Nummer zwei. Entschuldigung, ja, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Und ich fand es so krass, weil eines ihrer Argumente war dann, das hat sie dann irgendwann geschrieben, so, ja, weil, also, und man hat ihr gemerkt, dass sie jetzt auch gar nicht in dem Sinne radikal anti war, aber sie versucht hat zu erklären, was ihr Problem ist. Und dann hat sie so geschrieben, so, weil, und es tut mir auch leid, aber ich muss das sagen, viele von euch sehen einfach nicht wie Frauen aus. Und da habe ich gedacht, wow. Also, weil es dann echt so, also, ich fand es so krass unverschämt. Also, weil. Was
soll das überhaupt heißen?
Ja, weil für ihr Passing, ihr persönliches Passing erfüllen anscheinend gewisse oder irgendwelche Transpersonen, die sie gesehen hat, nicht.
Und ich glaube, Menschen wie die jetzt zum Beispiel, und damit meine ich wirklich nicht mich jetzt an dieser Stelle, aber es gibt so viele Transfrauen da draußen und auch Transmänner, Leute, also Leute, das checkt ihr alle nicht.
Naja, absolut.
So, das ist auch selbst, es gibt auch Menschen, die Sex mit Transmenschen haben und diese Transmenschen auch einfach aus, man muss jetzt auch, wenn man jetzt von Kopf bis Fuß angeglichen ist und cis, wie aussieht wie eine cis-Person und sich anfühlt wie eine cis-Person, warum muss ich jetzt irgendeinem One-Night-Stand sagen, dass ich nicht trans bin? Na. Also ich, whatever. Ja. Ich rede über andere Menschen. Bin ich war sehr gut drin. Und war, also so, das merken ganz viele gar nicht, dass sie trans sind. Ja. Interessant finde ich da auch immer, ist nochmal was anderes als jetzt trans zu sein, Intersex-Menschen, die ja von ihrem Körper aus veranlagt verschiedene Geschlechtsmerkmale vereinen. Mhm. Das gibt es auch, dass man von außen, sage ich jetzt mal, ohne medizinischen Hintergrund zu haben, der Menschen jetzt auch gar nichts ansieht, in Anführungsstrichen, dass da jetzt irgendwas anders ist als bei anderen Menschen. Teilweise wird das auch nie rausgefunden, weil es irgendwelche hormonell bedingten Unterschiede sind oder auch innere Organe sind, die irgendwie anders sind. Und das finde ich immer witzig, den Gedanken, wie viele Menschen wohl schon gestorben sind, die ihr Leben lang ein Problem mit der queeren Community hatten, aber eigentlich durch das LGBTQI, eigentlich Teil dessen waren, aber es halt nie rausgefunden haben, weil es nie medizinisch untersucht wurde, ob sie eigentlich inter sind.
Ja.
Finde ich einen witzigen Gedanken. Finde ich gut.
Das stimmt. Ist das so ein Teil oder Teil der queeren Community zu sein, ist das wie aktiv ist diese Entscheidung? Also muss ich da irgendwie die Frage ist ein bisschen kompliziert. Ich merke gerade, dass mir da so die Worte fehlen, wie ich das genau beschreiben soll. Aber so dieses, es gibt ja, glaube ich, auch viele Menschen, die queer leben und aber sagen, aber lass mich mit diesem Community-Scheiß in Ruhe, da will ich einfach gar nichts mehr zu tun haben. Oder auch keinen Weg so richtig reinfinden, Teil von so einer Gemeinschaft
zu werden. Ich glaube, das ist es eher. Ich glaube, dass Menschen dann keinen Weg reinfinden und dann, wie Menschen halt sind, dann zu sagen, damit will ich auch gar nichts zu tun
ist
haben.
Ist ja auch immer schwer, in bestehende Strukturen irgendwie reinzukommen, sozusagen.
Ja, ich würde mich jetzt selbst auch gar nicht als große Macherin oder großen Teil der queeren Community beschreiben. Ja, ich setze mich für die Rechte und Sichtbarkeit ein und das mache ich auch gerne und halte ich auch für eine wichtige Arbeit. Aber inwiefern ich jetzt wirklich Teil der Community bin, ich glaube, am Ende des Tages ist halt so Community auch so ein bisschen so ein abstrakter Begriff.
Wahrscheinlich.
Weil es gibt ja jetzt keinen Stammtisch, keinen Kaffeeklatsch, wo die jetzt alle
muss
mal hinkommen.
Jeder Queere in Berlin einmal vorsprechen.
So. deswegen, wann ist man denn viel, also wann ist man ein großer Teil der Community und wann ist man es nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man als queerer Mensch nicht wirklich eine Wahl hat, ob man nur Teil der Community ist oder nicht, weil Community in dem Falle ja irgendwie auch ein abstrakter Begriff ist, was man sich eben nicht aussucht, ob man Teil dessen ist oder nicht.
Glaubst du, dass man als queerer Mensch oder wenn man für sich selber definiert, queer zu sein oder meint, das herausgefunden zu haben, dass man dann im weitesten Sinne, jetzt natürlich nicht mit Pistole auf die Brust, aber so im weitesten Sinne auch so ein bisschen so eine Pflicht ist vielleicht das falsche Wort, aber schon gut daran täte, die queere Community auch als solche zu repräsentieren? Einfach um eine Sichtbarkeit zu erschaffen sozusagen und um dadurch so eine Normalität zu erzwingen?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass das jedem Mensch, also es sollte jeder für sich selbst irgendwie mit sich selbst ausmachen. Für mich persönlich gab es keine andere Wahl, außer mich auch irgendwie einzusetzen, als ich realisiert habe, wie Menschen benachteiligt werden in unserer Gesellschaft und was es da so gibt. Also jetzt auch, es gibt ja auch das Transsexuellengesetz nach wie vor, was jetzt wieder bestätigt wurde im Bundestag vor ein paar Monaten. Und all solche Geschichten, da gab es für mich persönlich keine andere Wahl, außer den Mund aufzumachen. Wenn andere Menschen dafür nicht die Kraft haben oder nicht die Muße haben oder ihr Leben anders leben als ich, dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Mhm. Ich glaube, dass man am Ende des Tages, du meinst gerade, ohne jetzt jemandem die Pistole auf die Brust zu setzen, ich glaube, dass man, wenn überhaupt, allen die Pistole auf die Brust setzen sollte und sagen sollte, und warum hilfst du nicht? Warum bist du kein Ally? Warum? Also so, ich glaube, entweder alle oder keiner. Also klar kommt damit auch so, ich habe auch zuletzt immer wieder mit queeren SchauspielerInnen gesprochen. Es gab jetzt auch dieses, das Manifest von nicht so langer Zeit, wo queere SchauspielerInnen sich als das geoutet haben, das zu sein, also queer zu sein in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube schon, dass das auch wichtig ist. Und ich persönlich bin auch Transmodel und Trans-Aktivistin, wie auch immer. Oder Transmoderatorin oder Transpodcasterin, bis wir halt irgendwann mal bei dieser Normalität ankommen. Genau das, was du sagst, um eben diese Sichtbarkeit, diese Repräsentation zu schaffen. Bis dahin packe ich das auch davor.
Und aber das Ziel ist natürlich, dafür zu sorgen, dass man dieses Adjektiv nicht mehr davor setzen muss.
Genau, aber um dahin zu kommen, müssen wir halt erstmal akzeptieren, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die benachteiligt werden. Ja. Und es muss gesehen werden, genauso wie man auch nicht sagen kann, dass man irgendwie Herkunft, Hautfarbe whatsoever nicht sieht. Man muss halt erstmal wahrnehmen, was Menschen für potenzielle oder auch nicht nur potenzielle Nachteile in unserer Gesellschaft haben. Und wenn wir das alle verstanden und gesehen haben, dann können wir zur Normalität übergehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde und ob das jemals passiert, aber das ist so die Wunschvorstellung auf jeden Fall.
Ja, ja, schön wäre es. Finde ich auch gut. Kurz was ganz anderes, was ich von dir gelesen habe oder gehört habe. Du hast es mal in so einem Video-Interview gesagt, was du gerne der LGBTQIA+-Community mitgeben würdest, ist: haltet durch und stellt Gegenfragen.
Ja, weil das mache ich immer.
Das ist also quasi eine Kriegsstrategie.
Also als solches möchte ich das niemals beschreiben.
Ja, um die Leute quasi, also um ihnen auch die Absurdität ihrer eigenen Fragen.
So genau, ich werde zum Beispiel oft bezüglich meiner Genitalien, das ständig, dass Menschen mich Fragen über meine Genitalien stellen, und dann frage ich immer zurück.
Aber dann fragst du, ja, was ist denn bei dir?
Nö, willst du deinen Penis behalten? Nein. Wie sieht es aus?
Aber die Leute checken ja dann schon, dass sie gerade völlig...
Das Problem ist, dass es viele nicht ganz verstehen, weil viele nicht verstehen, dass für eine Transperson beispielsweise oder eine Non-Binary-Person oder wie auch immer, es gibt auch Cis-Personen, die ein Problem mit ihren Genitalien haben. Das
oder
will ich nicht ausschließen.
Es gibt ja viele...
Gibt viele Möglichkeiten, wie das passieren kann. Aber das ist ja für mich ist es ja eine viel emotional behaftetere Frage, wenn man mit mir über meine Genitalien spricht, als wenn man mit einer Cis-Person über die Genitalien spricht, im Regelfall, weil diese Person meistens kein Problem mit dem Genital hat oder Body Dysmorphia, irgendwelche Körperteile an sich nicht mag, weil sie eben einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden, aufgrund von hormonellen whatever.
Ja.
Das ist natürlich dann, da hinkt dann mein Aufruf so ein bisschen, weil wenn ich dann halt den hetero-weißen Able-Body-Cis-Dude frage, ob er denn seinen Penis behalten möchte, versteht er vielleicht, dass die Frage absurd ist, aber dass das auch emotional behaftet und anstrengend ist, versteht er nicht.
Naja, verstehe. Naja. Was könnte man denn da zurückfragen, dass der es auch spürt, sozusagen? Fällt mir jetzt ad hoc auch nichts ein. Aber
wie geht's deiner Mutter?
Wie findet deine Mutter deinen Penis? Das wäre zum Beispiel.
Das wäre interessant.
Was denkt deine Mutter über deinen Penis?
Ja, das werde ich mal ausprobieren und dir berichten, wie das funktioniert hat.
Da bin ich sehr gespannt. Die Frage ist ja, wo geht die Reise hin? Also, du hast ja wirklich viele.
2022 nach Italien.
Ja, das, klar, da sind wir alle, aber du hast ja viele Dinge gemacht und auch so ein bisschen, ja, dich neu erfunden ist Quatsch, aber damit, das meine ich jetzt vor allem beruflich, ne? Also irgendwie, es hat sich immer so ein bisschen weiter verschoben und immer so ein bisschen weiter geschoben. Also erst dieser Modeblog, ja. Und dann wurde daraus so ein bisschen so auf Modenschauen gehen, dann ging das aber auch so ins Modeln über. Jetzt ist irgendwie so durch den Podcast auch so das Moderieren dazugekommen.
Aber ich finde es super.
Ja, ich finde es auch super, aber wo willst du hin? Was ist so das Ziel? Willst du mal ein Buch schreiben?
Dazu sage ich nichts.
Okay, können wir schon den Titel verraten?
Dazu sage ich noch weniger. Es gibt so ein paar Ziele, die ich noch habe. Aber ich versuche mir meine Ziele auch nicht zu weit zu stecken, weil eben, wir haben jetzt schon über meinen beruflichen Werdegang gesprochen, und ich glaube, genau dieses so ein bisschen ja hier und da und so, das kann man als Schwäche verkaufen. Mhm. Meine Eltern haben das bestimmt mal als Schwäche verkauft. Aber das kann man auch als Stärke sehen, und genauso so sehe ich das. Ich mache halt gerne alles Mögliche, und ich bin halt ein facettenreicher, auch viel talentierter Mensch. Also kann ich auch über mich selbst mal sagen. Ich finde, ich bin in vielen Bereichen halt einfach auch talentiert und kann das halt auch und habe da Spaß dabei. Und so lange kann ich ja auch einfach machen. Ja. Wobei ich glaube, manchmal komme ich zurück zu meinen familiären Strukturen, wo ich als Kind eigentlich gar nicht die kreativste war, sondern einfach nur die war, die am lautesten gebrüllt habe. Ich glaube, dieses Phänomen nehme ich auch immer noch so ein bisschen mit, weil viele Dinge, die man so im Leben können oder nicht können kann, haben ja auch oft viel damit zu tun, mit welcher Attitude man das macht und man da so reingeht. Ich musste neulich bei dem Fotoshooting tanzen, und ich kann nicht tanzen. Aber ich bin halt selbstbewusst. Und ich
wusste, dass für 3 Stunden Techno reicht.
Ja, und da standen dann so relativ viele, Covid-bedingt so viele, wie irgendwie ging, Menschen so drumrum und die anderen Models und so. Und dann musste ich alleine tanzen.
Ja.
Und dann habe ich aber in meinem Kopf habe ich halt diese Verknüpfung, wenn ich jetzt den anderen Menschen zeige, dass es mir peinlich ist, ist es mir viel peinlicher, als wenn die denken, ich würde es, ist mir egal, mache ich.
Ja.
Und deswegen mache ich.
Und dann ist es dir aber trotzdem peinlich.
Es ist mir schon ein bisschen peinlich, aber das kann ich sehr weit wegdrücken.
Kommt das dann irgendwann wieder? Wie so ein Bumerang, so ein Peinlichkeitsbumerang? Oder? Ja,
bum, bum. Weiß ich nicht. Weiß ich
nicht. Nee, nee, ich lache dann über mich selbst. So, oh Gott, was, wie,
ich lache dann über mich selbst einfach.
Okay. Eigentlich
und weiß dann, wie ich mich dabei gerade eigentlich gefühlt habe und dass es niemand wusste. Das ist mein kleines Geheimnis mit mir selbst dann.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Liebe Phoenix, es war wirklich sensationell, dass du heute bei mir warst.
Das freut mich. Fand ich auch.
Ich würde gerne noch ewig mit dir weiterreden, aber ich würde sagen, wenn dieses, über das wir auf gar keinen Fall gesprochen haben, ein Buch mit dem Titel, über den wir hier auf gar keinen Fall, den wir auf gar keinen Fall genannt haben, weil es noch auf überhaupt gar keinen Fall spruchreif ist und hier auch überhaupt nicht darauf hingewiesen werden soll, dass das auf jeden Fall passieren wird. Was? Buh, was? Ich kenne das Wort gar nicht. Dann musst du unbedingt wiederkommen. Und dann möchte ich gerne weiter mit dir über all diese Dinge sprechen. Ich fand es ganz inspirierend. Ich fand es ganz toll heute mit dir.
Und, das freut mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Vielen Dank an Wenzel, der heute bei uns im Studio produziert hat und der uns alles über Bienen erklärt hat.
Und Cremant eingeschenkt hat.
Und irgendwie auch mit seinem Bienentipp gar nicht so die Frage beantwortet hat, die wir eigentlich hatten, als es um Bienen ging.
Ich habe dafür aber noch was anderes über Bienen rausgefunden.
Okay, zum Abschluss nochmal ein bisschen Bienenwissen von Wenzel.
Falls ihr Bock habt, das Faszinierende ist, dass diese Königin, die ist die ganze Zeit in dem Bienenstock, dann fliegt sie irgendwann raus für die Paarung und bei den Typen, bei denen das dann klappt mit ihr, die sterben nach dem Sex, weil der Penis bei ihr drin bleibt.
Da wäre uns allen sehr geholfen, wenn das bei den Menschen auch so wäre. In sehr vielen Fällen wäre die Welt vielleicht eine bessere.
Es gibt so eine Vorrichtung, die sich Frauen oder Menschen, die allgemein Angst vor Vergewaltigung haben, den man dann schon so drin hat und dann kommt da rein.
Mit so Widerhaken.
Aha, weil das Ding bleibt dann dran.
Ja.
Und dann muss er erstmal erklären, wie das Ding da hingekommen ist. Ich dachte, das wäre ein Kondom.
Ja, das habe ich auch zuletzt gelesen. Das ist natürlich, das ist krass, aber es wäre eigentlich, das würde man
traurig
wünschen,
dass es so etwas
braucht.
Ja,
traurig. Ich will halt eigentlich nicht, dass eine Frau sich sowas einführen und damit abends ausgeht, sie sowas einführen muss. Mensch, Entschuldigung.
Wissen wir nicht, aber
dass Mensch sich sowas einführen muss, um angstfrei auszugehen.
Ja.
Aber den Tätern wünscht man es natürlich sehr, daran zu geraten.
Ja.
Vielen Dank nochmal für diesen kleinen Effekt, liebe Wenzel. Und liebe HörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Wolkeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Die Nils Wolkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Wolkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Wolkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Wolkeberg. Die Nils Wolkeberg-Erfahrung.